Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Stoner Frank und Frei auf Nuviso und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zuerst muss ich sagen, was habe ich hier für eine Tasse bekommen? Muss ich mal gucken hier. Free 21. Ich hoffe, es ist nichts irgendwie Kompromittierendes oder sowas. Es ist jetzt irgendeine Organisation, von der ich nichts weiß. Hey, ich mache mir die Dinge einfach. Ich nehme halt einfach die ich finde. Verstehst du? Und trinke hier nur draus. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie meint, das wäre jetzt irgendwie eine verborgene Message für euch. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Aber free klingt für mich ja generell nicht verkehrt. Ja, hey, schwieriges Thema, das ich heute am Start habe. Es geht um Rassismus, es geht um die Riots in den USA. Und das ist ein schwieriges Thema für mich auch. Warum? Weil es ein politisches Thema ist. Und eigentlich mag ich gar nicht mehr so gerne über diese ganzen politischen Dinge sprechen, weil wir eben in einem Klima leben, wo, wenn du wirklich offen und frei sprichst, du dich immer angreifbar machst. Und egal, was man sagt, so, es wird immer Leute geben, die einem das Gegenteil sagen wollen und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, solche Themen. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es halt so ein wichtiges Thema und das ist etwas, was unseren Zeitgeist auch mit dominiert und deswegen spreche ich darüber, ja? Weil ich das einfach für wichtig halte, auch dazu Stellung zu nehmen. Aber ich weiß, was auch immer ich heute sagen werde, egal in welche Richtung man geht und ich werde das, wie ihr es gewohnt seid, aus verschiedenen Blickwinkeln versuchen, es anzuschauen. Es wird immer draufgehauen. Und das nervt eigentlich so. Das führt auch dazu, dieses Klima führt auch dazu, dass heutzutage ja auch kaum noch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, wirklich auch mal Tacheles reden. Also auch mal das sagen, was ihnen wirklich auf dem Herzen liegt. Weil jeder schon immer Sorge hat, ein falsches Wort kann dann schon wieder irgendwie eine Reaktion ergeben, irgendein Shitstorm auf den Social Media und so weiter. Und das führt dazu, dass dann eben kein offener Diskurs auch mehr stattfindet. Und das wiederum führt dazu, dass viele, viele Menschen gar nicht mehr auch selber in der Lage sind zu reflektieren. Weil so ein offener Diskurs, wenn du jetzt, sagen wir mal, Leuten zuhörst, die intelligent diskutieren über ein Thema, dann bringt dir das als Zuhörer auch was. Dann denkst du mal drüber nach und es ist eine Form der politischen Bildung. Ja? Aber das wird heute fast nicht mehr gemacht. So, heute ist es so viel, es ist so hysterisch, so überzogen, so aufgehypt, egal welches Thema kommt. Und jetzt ist halt gerade das, was so dominant ist. Und die meisten können aber gar nicht tiefer drüber nachreflektieren, sondern verlieren sich dann in so banalen Statements. Ja, ich bin gegen Rassismus. Ich meine, es ist banal zu sagen. Es ist im Grunde wahrscheinlich jeder gegen Rassismus. Genauso könnte ich sagen, ich bin gegen Schmerzen, ich bin gegen Leiden und so. Ich meine, aber mehr trauen sich dann Leute oft gar nicht zu sagen. Und ich möchte jetzt heute mal da ein bisschen tieferen Blick drauf bekommen. Zum einen schon schauen, oder zumindest starten wir mal so bei den aktuellen Ereignissen in Amerika. Und da möchte ich da ein bisschen tiefer reingehen über diese ganze Problematik. Ja. Auch mir wäre es ein einfaches, jetzt einfach so auf den Train aufzuspringen und banale Statements abzugeben. Aber das möchte ich nicht machen. Trotzdem möchte ich aber auch gleich hier am Anfang klar machen, dass, falls jetzt da Leute sind, die sich irgendwie jetzt Futter erwarten für irgendwelche rassistischen Denkmuster, das ist bei mir völlig falsch. Ich bin mein Leben lang, ist mir sowas wie Rassismus völlig fern. Das ist mir wesensfremd. Ich bin so viel rumgereist auf dieser Welt. Und war dort immer, wenn ich auf Reisen bin und gewesen bin, war ich immer mit dem Volk zusammen, mit den einfachen Menschen. So. Das ist, was mir wichtig ist. Volk. Das ist so, wenn ich hier von den Menschen spreche, weil ich halt nun mal hier lebe, dann spreche ich vom Volk. Aber auch wenn ich woanders bin, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, wie das ist, als Rassist sozusagen durch diese Welt zu laufen. Also, und gerade wenn du auf Reisen gehst, weiß ich nicht, wie das überhaupt sein soll. Mir ist es fremd. Und jetzt auch gerade, wenn es um das Thema Amerika geht, zu Amerika habe ich eine tiefe Beziehung. Ein ambivalentes, ein zwiespältiges Verhältnis, weil ich zum einen, gibt so viele Dinge aus Amerika, die ich bewundere und zum anderen aber auch gibt so viele Dinge, die da so daneben sind, so schief laufen. Auch das ist da schwierig für mich, darüber zu sprechen, ohne da zu sehr in eine Richtung abzudriften. Aber wenn wir heute über Amerika sprechen und wir sprechen auch über das schwarze Amerika, die afroamerikanische Kultur, dann bin ich auch dort ein Leben lang schon ein Freund und ein Kenner von dieser Kultur. Das ist tatsächlich so. Ich weiß, wie es sich anfühlt, auch die beispielsweise in den USA, den Mississippi, Memphis, die Südstaaten. Ich weiß, wie sich das anfühlt, die aus schwarzen Augen zu sehen. Das weiß ich. Und ich bin mein Leben lang schon, wirklich als Teenager war das schon so, auch verbunden mit der Kultur über die Musik. Viele von euch wissen, Musik ist ein großes Ding in meinem Leben. Ich bin lange DJ, Radio-Jock und so. Und ich bin Kenner von schwarzer Musik, 60er, 70er, 80er Jahre. Blues, Soul, Funk, das ist echt auch mein Ding so. Und ich deswegen, weißt du, wenn es jetzt darum geht, dass Schwarze in Amerika unterdrückt werden, dann that's nothing new. Das ist das Krasse. Das ist wirklich nichts Neues, sondern das ist eine alte, alte Story. Und darüber möchte ich auch sprechen. Und in der Richtung fange ich mal an. Lass uns mal ein bisschen so gucken auf diese Geschichte von Riots in den USA, jetzt zum Anfang. Weil viele Leute es, gerade Jüngere, das gar nicht so auf dem Schirm haben. Also viele sehen es so oberflächlich, es geht hier um Trump oder Biden, Republicans, Democrats. Aber die Wahrheit ist, dass Amerika eine lange, lange Geschichte hat von Riots, also von Aufständen. Das geht lange zurück. Und was wir jetzt erleben, ist vom Ausmaß der Gewalt, und zwar, ob das jetzt die Gewalt ist von Rioters oder auch die Gewalt ist vom Staat, das ist nichts im Vergleich zu dem, was in den 60er Jahren passiert ist. Und die meisten Leute bei uns haben ja so das Gefühl, ah, 60er Amerika, dann kommen immer so Love and Peace, Woodstock, Hippies. Die Realität ist eine ganz andere. Die 60er Jahre waren äußerst militant in Amerika. Ich meine, angefangen von den ganzen politischen Attentaten, die es da gab. Aber wir wollen heute den Fokus so nehmen auf Riots. Und ich will nur mal so ein paar Beispiele rausbringen von Riots. Und eine der interessantesten Riots ist die in Detroit gewesen. Jetzt müssen wir sagen, welche in Detroit? Weil es ist wirklich so krass, wenn du das recherchierst, beispielsweise auf der englischen Wiki. Also wenn du schaust, US-Riots, dann gibt es endlos viel. Und dann, wenn du dann schaust, dann gibt es zwei einzelne Artikel dann letztens für einzelne Städte, dann schaust du mal bei Detroit Riots und selbst dort, da kriegst du so eine Liste. Da gibt es so viele, und da gab es so viele Riots, das geht bis zurück hier weit ins 19. Jahrhundert. Allein in der Stadt Detroit gab es so viele, weil es halt eine Arbeiterstadt ist. Ja. Das ist dort nach Jahrgängen sortiert. Also um die Detroit Riots zu finden, von der ich heute spreche, musst du das richtige Jahr wählen. 1967. 67, die meisten Leute denken, wow, Love and Peace, Sommer der Liebe. Wobei auch wir das schon hier mal als Thema hatten. Ah, das ist so dieser Sommer der Liebe, dass das auch alles nicht so friedvoll war in Kalifornien. Haben wir schon drüber gesprochen. Aber das ist so das Image, was wir immer drin haben. Aber tatsächlich war es in Detroit, ging da eine ganz andere Nummer ab. Ja. Es ist so, diese Riots, Amerika hat schon immer Riots gehabt. 1967 dort in Detroit, das war auch eine Race Riot. Also da ging es auch um diesen Konflikt schwarz-weiß. Und ausgelöst wurde es auch durch letztens eine Banalität. Also was heißt banal? Für den es trifft, ist es nie banal. Aber es war auch dort ein Polizeieinsatz. Da ist dann keiner umgekommen, wie jetzt mit George Floyd. Aber es war auch, so ging es los mit was Kleinem. Und dann pusht sich das hoch. Und in den Detroit Riots, die gingen so eine knappe Woche. Allein dort, 1967 Detroit, da sind über 400, fast 500 Gebäude zerstört worden und abgebrannt worden. Das sind ganz schön viel. Das ist eine komplette Innenstadt. Das ist einfach weg. Da sind ganze Stadtteile sind dort abgebrannt. Da gab es knapp 50 Tote und noch Hunderte von Verletzten. Da wurden Brände gelegt, da gab es Straßenschlachten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da, wenn dort die Feuerwehr gekommen ist, da gab es Black Panther-Leute, die unter Waffen standen und die haben auf die Feuerwehr geschossen, so. Und dann kam irgendwann die Nationalgarde mit aufgepflanzten Bajonetten und so. Also das ist sowas, was man in Europa aus irgendwelchen Kriegszeiten kennt. Bajonette und Nahkampf und so ein Mist. Und sowas lief dort ab. Und diese Riots, ich meine, das Ding ist, weißt du, ich kann voll aus tiefstem Herzen nachvollziehen, wenn die Menschen wütend sind. Es ist, was jetzt dort in Minneapolis passiert ist, mittlerweile auch schon wieder 2 Wochen her, dieses Video, was die Tötung von George Floyd zeigt, es ist ein furchtbares Video. Und ich verstehe völlig die Empörung. Wenn ich in Minneapolis wohnen würde, hätte ich mich auch empört. Wäre ich an dem Tag, wäre ich auch auf die Straße gegangen. Aber muss man deswegen rioten? Das ist nochmal was anderes. Weißt du, also das will ich auch mal klarstellen. So, es ist völlig richtig und nachzuvollziehen, wenn die Leute wütend sind und protestieren und nach Veränderung rufen. Aber was einfach nicht geht, ist diese Gewalt. Vor allem, weil diese Gewalt sich letzten Endes auch gegen die eigene Kultur richtet. Und das ist so ein bisschen eine Grundthese so von diesem Vortrag heute hier, dass dieser Fokus auf die Rassenprobleme, schwarz-weiß, im wahrsten Sinne schwarz-weiß, dass das eigentlich vom Wesentlichen, vom eigentlichen Problem durchaus ablenkt. dass es eher in die Richtung geht, man spaltet die Leute. Weil das eigentliche Problem ist eben viel älter in Amerika. Das ist nicht jetzt, weil Trump Präsident ist, sondern dieses eigentliche Problem ist viel älter. Und es ist ein soziales Problem. Es ist eine Frage von Arm gegen Reich. Und so kann man das erkennen. Ne? Und in diesen gewaltvollen Riots zerstört sich ja auch viel eigene Kultur. Und das ist gleichzeitig wiederum, würde ich immer sagen, Kultur. Und ich habe es auch an anderer Stelle auch schon gesagt, Kultur, also eben Musik machen, was Kreatives machen. Kultur meine ich jetzt nicht zwangsläufig irgendwie Hochkultur, Opernhaus, sondern ich meine Street Culture, weißt du, so, solche Dinge sind eigentlich wichtig als Medizin gegen einfach diese blinde Gewalt. Und tatsächlich trifft sich das. Und in Detroit war das so, oder wenn ich davon spreche, dass da 500 Gebäude abgebrannt sind, dann sind es allermeistens Gebäude aus den schwarzen Stadtteilen, die da abgebrannt sind. Und zum Teil hat es dort wirklich Epizentren getroffen von schwarzer Kultur. Zum Beispiel in den Detroit Riots, den legendären Laden hier, das ist Joe's Record Store. Ich erzähle das, weil ich eben so ein Bewunderer auch bin von dieser Musikkultur. Das ist ein legendärer Plattenladen in Detroit. In Hastings Street, ja. Da steht schon hier eingeblendet, Battle of Hastings Street. Hey, das ist damals so abgegangen. Auch dieser Laden wurde komplett abgefackelt. Und das ist aber so ein Zentrum, Detroit ist Motown auch genannt, also auch von der Musik her ein Zentrum schwarzer Kultur. In diesem Laden hier, der ist bekannt, und da hängt noch das Schild hier vielleicht könnt ihr es sehen, Joe's Record, Recordings by Reverend Franklin. Das heißt, in diesem Laden, da wurden nicht nur Platten verkauft, da gab es auch so ein kleines Studio im Hinterzimmer und da wurden auch Aufnahmen gemacht. Reverend Franklin, das ist der Vater von Aretha Franklin. Der hatte damals in den 60er, 50er, 60er Jahren, hatte der den besten Kirchenchor auf der Welt. Versteht ihr? Reverend Franklin, seine Töchter haben dort gesungen und Leute wie Smokey Robinson und so waren im Kirchenchor. Reverend Franklin, der hat dort aufgenommen. Das war einer der Favorite Hangouts auch von Leuten wie John Lee Hooker. Absolute Blues-Legende und so weiter in Detroit, die waren dort abgehangen. Und das ist alles auch vernichtet worden. Das ist zerstört worden in einer Zerstörungsorgie. Und wo wir schon auch bei Popkultur sind, da gibt es auch Songs darüber. Die Detroit Rockband MC5, die haben dort sogar einen Song darüber geschrieben. Der heißt The Motor City is Burning. Und diese, das ist vielleicht auch interessant, diese MC5, das ist eine weiße Rockband aus Detroit. Muss man eigentlich dazu sagen, weil Rock ist eher halt weiße Musik. Und ja, das ist so. Es gibt weiße Musik und schwarze Musik. Gerade in den 60ern ist es halt immer so. Es sind unterschiedliche Subkulturen, die sich oft natürlich berühren. Aber die MC5 sind so eine weiße Rockband. Und die waren damals sehr politisch. Das war im Grunde genommen eine revolutionäre Band. Während in Kalifornien alle auf Love and Peace gemacht haben, waren an anderen Orten in den USA... War wirklich der Kampf gegen Vietnamkrieg und dann überhaupt auch gegen das System, das ist revolutionär geworden. Diese MC5, die kommen eigentlich aus Ann Arbor, das ist so die Studentenstadt nördlich von Detroit. In Detroit selber ist keine Uni, Ann Arbor ist so das Zentrum. Und dort, da waren diese Studenten in den 60er Jahren in Aufruhr. Der Manager von MC5 ist ein gewisser John Sinclair und ich meine, der war der Gründer der White Panther. Die White Panther waren sozusagen das Äquivalent zu den Black Panthers, ein Flügel, der sich dazu entschlossen hat, militant zu sein, also wirklich zu den Waffen zu greifen, um sozusagen eigentlich die Studentenbewegung zu verteidigen oder sowas, wie auch immer. Also das waren extreme Leute so, die waren auf Revolution eigentlich aus. Aber selbst die MC5, wenn du den Song anhörst, The Motor City is Burning, so heißt der, dann merkst du, auch die Jungs waren echt schockiert zu sehen, was in ihrer Stadt abgeht. Und den Song von MC5, den hat dann auch John Lee Hooker gecovert. Von dem gibt es auch eine Version, also von der Blues-Legende so. Und da spürst du auch wirklich den Schmerz, den er ausdrückt. Und dieses Unverständnis, hey, wieso brennt meine Heimatstadt jetzt nieder? Warum wird die niedergebrannt? Ja? Und das auf der Seite würde ich auch stehen. Weißt du, so die Kultur doch erhalten und das... Der Zorn und die Wut und die Empörung ist okay. Aber wenn es einfach rumschlägt in blinde Zerstörung, letztens von deinem Kiez, weil dort ist, wo der Krieg hingebracht wird, dort, wo die Hütten sind, die brennen, dann ist es einfach nicht richtig. Ja. Und so war das damals in Detroit. The Motor City is Burning. Wenn du so diese Geschichte der Riots anschaust in Amerika, dann geht es auch nicht immer nur jetzt weiß gegen schwarz. Das wäre zu einfach. Das glauben Leute. Aber was es viel mehr ist, ist eine Art sozialer Kampf, ein Klassenkampf, ein Unterdrücken von den einfachen Menschen. Und weiß oder schwarz oder Latino oder Asiatisch spielt auch gar keine so große Rolle mehr. Ich möchte da jetzt, wo wir so ein bisschen Popkultur sind und 60s, auch erinnern an was anderes, war auch noch 60er Jahre. Oder was von 1970? Nee, ich glaube, müssen noch 60er gewesen, 69 oder 68. Das berühmte Kent State Shooting. Kent State, das ist eine Universität in Ohio, im Bundesstaat Ohio. Und dort war auch so, die Kent State University, die war auch sozusagen im Ausstand, im Widerstand, vor allem gegen den Vietnamkrieg, wo halt die jungen Studenten eben jederzeit damit rechnen kommen mussten, dass du eingezogen wirst. Und da waren die halt im Widerstand. Ohne Gewalt lief es da ab, soweit ich weiß. Und die haben halt das Campusgelände besetzt. Man muss dazu sagen, in Amerika, die Studenten leben auf dem Campusgelände. Also es ist dann wirklich ihr Campus. Die sind dort die ganze Zeit. Und die haben halt dann auch, oder was ist die alle? Also so ein paar Studenten haben halt gesagt, du bist jetzt hier besetzt. Und im Grunde ging aber der Lehrbetrieb weiter. Und was ist da passiert? Da ist dann die Nationalgarde angerückt. Nationalgarde, das ist Militär, was aber im Inland, also immer in nationalen Krisenfällen so als Reserve bereitsteht. In Krisenfällen werden die reingeholt. Das gab es öfter schon, jetzt auch wieder. Und damals auch, da ist die Nationalgarde gekommen. Und die haben sich dann in einer Entfernung aufgebaut, 100 Meter oder sowas. Und weißt du, auf der anderen Seite sind so die demonstrierenden Studenten, halten ihre Schilde hoch. Und ja, und plötzlich hat die Nationalgarde, wie früher bei so im 19. Jahrhundert, bei solchen Armeen, so unter Napoleon oder so, weißt du, set! Und dann stellen die sich alle in einer Reihe auf, die Soldaten, Gewehr, und dann wird halt gefeuert. Und dann haben die reingeschossen. Da sind direkt 4 Studenten gestorben, weitere wurden verletzt. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das habe ich schon vor langer Zeit gehört, eine von den Verletzten war eine junge Frau aus Deutschland, die war als Austauschstudentin dort, die hat gar nicht mitbekommen, dass da sowas ist. Die war gerade auf dem Weg zur Bücherei und so, weißt du. Plötzlich wird einfach geschossen, so. Um sich rum fallen Leute hin. Und in dem Fall geht es jetzt nicht gegen die Schwarzen. Versteht ihr? Diese Polizeigewalt in Amerika, die ist, die geht gegen alle. Das ist das Ding. Und das war damals auch so empörend und so schockierend. Das haben dann Neil Young, der große Neil Young, hat dann direkt einen Song dazu geschrieben. Der ist bekannt. Ohio heißt das Lied. Wurde dann veröffentlicht, glaube ich, von Crosby, Stills, Nash & Young. Und dort kommt so diese Textzeile vor. What if you knew her and you found her dead on the ground? How can you run when you know? Also so, was ist, wenn du dieses Mädchen gekannt hättest, was jetzt hier tot am Boden liegt? So, wie kannst du jetzt einfach nur wegsehen oder weitermachen, als ob nichts wäre? Und das ist genau das Gleiche ist jetzt das Gefühl, was die Leute in Minneapolis haben. Hey, es ist in deiner Straße, am helllichten Tag, weißt du, und du kannst nichts machen so. Und wie kannst du aber einfach nur weiterleben, wenn du weißt, es ist jetzt hier passiert so? Ich meine, es könnte auch deine Schwester sein oder deine Nachbarin, deine Freundin, was auch immer so. Oder dein Freund, wie auch immer. Diese Empörung, das hat nichts nur zu tun mit Schwarz oder Weiß, sondern es geht darum um einen Staat, der letzten Endes die einfachen Leute unterdrückt. Das ist, was wir dort sehen. Und man könnte jetzt so viele Beispiele bringen von diesen Riots. Das ist wirklich erstaunlich. Wenn du in Amerika mal bist und du schaust dir so die Städte an, ja, dann gibt es dort keine Altstädte. Okay, klar, die haben kein Mittelalter gehabt und so wie bei uns in Deutschland. Ja? Aber wenn du jetzt zum Beispiel nach Memphis gehst, Memphis in Tennessee, und du möchtest dort so diese alten Blues-Legenden nachstöbern, dieses Musikzentrum, dann findest du das nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Warum? Ja, auch dort, weil halt in Memphis in den 60ern halt die ganze Innenstadt abgebrannt ist. Haben sie halt niedergemacht. Und dann natürlich, das ist das Nächste, wenn dann dein Stadtteil niedergebrannt ist, was passiert danach? Dann kommt Gentrifizierung, dann wird das neu aufgebaut. Aber du wirst dort nicht mehr sein. Verstehst du? Deswegen trägt es auch dazu bei, die eigene Kultur, das, was man selbst aufgebaut hat, den eigenen Kiez zu zerstören. Ne? Und das sehen wir überall in Amerika. Und wenn ich sage, diese Riots, es geht in Amerika, natürlich ist dieses Rassenthema riesig in Amerika. Ist klar, das basiert auf deren Geschichte. Aber das eigentliche ist eben diese soziale Frage. Und am besten sieht man das auch jetzt bringe ich mal ein Beispiel aus dem 19. Jahrhundert, an dem Chicago Haymarket Massacre. Haymarket heißt es, auf dem Heumarkt. Das habe ich euch schon mal an anderer Stelle erzählt. Das war in den 1880er Jahren, genau weiß ich es nicht mehr. Und dort waren streikende Arbeiter. Im 19. Jahrhundert, die streikenden Arbeiter in Chicago, Detroit oder sonst wo, wenn die Verbesserungen eingestanden sind, gestreikt haben, dann wurde auf die geschossen. Da kam zum Teil das Militär und Polizei und dann wurde geschossen so. Das ist so, was in Amerika passiert ist. Da ging es dann überhaupt nicht um die Frage, welche Hautfarbe du hast. Es geht einfach, hey, hier, ab in die Kolonne wieder zurück. Und dieses Chicago Haymarket Massacre Shooting ist auch nur ein Beispiel von ganz vielen. Das ist halt das bekannteste. Das ist, nachdem der Internationale Tag der Arbeit benannt ist eigentlich. Dieser 1. Mai, wir hatten es schon mal. Warum 1. Mai? Weil es bezieht sich eigentlich auf diese Sache 1880er. Das ist Amerika. Und das siehst du in der amerikanischen Geschichte die ganze Zeit. Das ist so eine Kontinuität. Und du kannst dort die verschiedensten Gruppen sehen, die dort unterdrückt werden oder wo der Staat Amerika halt richtig, richtig massiv auffährt. Noch ein weiteres Beispiel, was ich reinschmeißen will, was eigentlich nicht wirklich eine Riot ist, aber was das nur auch zeigt, dass es nicht nur so ist, oh, die Schwarzen werden ständig unterdrückt und die Weißen sind alle privilegiert. Erinnert ihr euch an David Koresh? Die Davidianer? Das war, wann war das? In den 90er Jahren müsste es gewesen sein. Das war so eine Sekte. David Koresh war ein religiöser Führer. Waco, Texas war das. Das sagt euch vielleicht was. Und das wäre auch eine längere Geschichte hier. Da könnte man eine ganze Sendung drüber machen. Spannende Geschichte, Waco. Jedenfalls am Ende standen die auch in Opposition zum Staat, haben keine Steuern gezahlt, hatten Waffen und bla. Ja, und da kommt dann irgendwann auch so eine hochmilitarisierte Polizei und kam es zum Konflikt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute da gestorben sind. Am Ende ist das ganze Ding abgebrannt und da sind ein Haufen Leute sind da gestorben. Das ist man mit Panzern vorgefahren. Auch nur ein Beispiel, um zu zeigen, also diese Gewalt von oben nach unten, die hat ganz viele Facetten in Amerika. Ganz viele Facetten. Es ist keineswegs nur diese Schwarz-Weiß-Geschichte. Und jetzt habe ich hier noch ein Bild für euch am Start. Von Justitia. Und ich habe das eigentlich nur aus einem Grund gebracht. Justitia kennt ihr, oder? Das ist so das Symbol für Justiz, für Gerichte. Im Grunde genommen ist so eine Statue vor jedem Gericht, glaube ich. Oder auf jeden Fall vor den meisten. Also wenn du so schaust in Europa und du kommst vor ein Gericht, dann ist das da. Kannst du mal geil erkennen, na, hier ist ein Gericht. Und Justitia ist eigentlich die römische Göttin der Gerechtigkeit. Das ist, was da dahinter steckt. Die römische Göttin von Gerechtigkeit. Und eigentlich das Einzige, was ich euch wirklich zeigen will, ist das da oben. Justitia ist immer, da werden die Augen verbunden. Warum? Justitia muss immer blind sein. Weil die Idee ist eben schon immer, dass die Justiz vor den Augen der Justiz, die darf dich nicht sehen, damit die eben nicht nach dem Äußeren urteilt. Und da geht es nicht nur darum, um Hautfarbe, ja, sondern da geht es auch darum, das ist ja hier antik, Justitia ist ja aus Römerzeiten, damals war das schon ein Thema. Und es geht darum, dass die Justitia nicht schaut, wie der Mensch aussieht, nicht nach Sympathie urteilt. Oh ja, der hat einen gepflegten Anzug an, gepflegte Erscheinung, der ist glaubwürdiger. Oder der sieht so, was weiß ich, schäbig aus. Oder der ist schwarz, der ist weiß oder sowas. Justitia ist blind gegenüber den Menschen so. Ja. So sollte das eigentlich sein. Ja. Das ist diese Tradition. Jo, ich hatte gesagt, meine Hauptthese ist, dass diese ganze Rassismusdebatte im Grunde genommen ablenkt von dem, was eigentlich passiert. Nämlich wie die einfachen Menschen immer mehr ausgebeutet werden. Und in den USA ist es halt so viel krasser noch als in Europa. Und vielleicht können wir da hinkommen, wie es Warren Buffett gesagt hat. Kennt ihr noch Warren Buffett? Das ist einer der Superreichen hier auf der Welt. Einer von denen, die über Jahrzehnte auch diese Globalisierungsagenda vorangetrieben haben. Und Warren Buffett hat gesagt, nicht jetzt aktuell, das ist schon ein paar Jahre her, das Zitat, aber es gilt eben jetzt. Warren Buffett hat so gesagt, frei, es findet ein Klassenkampf statt. Und die Reichen gegen die Armen. Und meine Klasse gewinnt, hat er gesagt. Das ist ein öffentliches Statement, ja. Und das ist, um was es in Amerika geht. Und das ist, was jetzt natürlich voll zum Vorschein kommt. Ich meine, hey, dass die Menschen empört sind über dieses George Floyd-Video, kann ich verstehen. Das Krasse ist aber, dass in den USA werden jedes Jahr über 1.000 Leute von Law Enforcement, ich kann es gar nicht Polizei nennen, ich will es auch gar nicht Polizei nennen, komme ich vielleicht später noch dazu, sondern es ist Law Enforcement. Es gibt über 1.000 Leute in den USA, die jedes Jahr von Law Enforcement sterben. bei der Verhaftung. Und die allerwenigsten Fälle sind dann so, dass es wirklich Schwerverbrecher sind, die auch eine Waffe haben, es kommt zur Schießerei oder sowas. Sowas gibt es auch, aber sehr selten. Die meisten von diesen über 1000, die große Mehrheit, hat keine Waffe gehabt in dem Moment. Und allein das zeigt es schon, weil das ist nicht vergleichbar mit dem, was in anderen Ländern oder eben auch in Europa stattfindet. Auch in Europa gibt es Polizeigewalt und auch in Europa gibt es Fälle, wo jemand stirbt in Polizeigewahrsam. Ja. Das gibt's. Aber boah, die Zahlen allein, das ist so ein brutaler Unterschied. So. Und die meisten von diesen 1000 wiederum, die getötet werden, es ist nicht so, dass die meisten dann jetzt Schwarze werden. Das sind alle möglichen Leute. Es sind Schwarze, es sind Weiße, es sind Latinos, Asiaten. Es ist halt Amerika. Aber was du sagen kannst, die allermeisten von denen sind halt einfache Leute. Das ist es. Das ist, was man in Amerika sehen kann. Ja. Und viele glauben heute so, das wäre eben nur so eine Frage von Trump oder Biden. Aber es ist es nicht. Es ist ein viel älteres Thema. Wo wir schon bei Biden sind. Wie gesagt, wir haben heute keine politische Bildung mehr. Oder die Leute wissen es einfach nicht. Heute sind die Menschen auch bei uns in so einem einfachen Narrativ drin. Ah ja, Trump, das ist der Rassist, das ist böse. Biden ist Antirassist, das ist der Gute. Die Wahrheit ist eine andere. Das ist genau diese wie so ein Kasperltheater. So werden wir geblendet. Und wie Kinder hocken wir da und dann schreien wir für den Kasperl und gegen das böse Krokodil oder sowas. Aber das ist eine Täuschung. Die Wahrheit ist eine andere. Die sind beide System. Und ich bin weder Trump-Anhänger, noch bin ich jetzt in diesen Narrativ verfallen, der ist der böse Rassist, wir müssen den anderen wählen. Nur mal an dieser Stelle, nur mal so ein paar Informationen zu Joe Biden. Nur ein paar, so dahingeschmissen. Ne? Die meisten von euch werden wissen, Joe Biden, dass diese Ukraine-Affäre, das riecht schon sehr komisch. Ja? Da ist der Sohn von Joe Biden, der in einem Land, was von außen, von Amerika sozusagen, in diese Krise gebracht wurde, das ist völlig neuer Regime-Change und so weiter. Der Sohn von Joe Biden, der macht dort Fettgeschäfte so mit ukrainischem Gas. Und da sind wir wieder bei dieser Gasölindustrie drin. Ne? Das wisst ihr alle. Und auch da könnte man viel mehr noch drüber sagen, allein über diese Ukraine-Story. Und Kollegen von mir machen das auch, aber das ist nur zur Erinnerung. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge. Dieser Joe Biden, der ist halt schon auch nicht mehr der Jüngste. Er ist so über 70 schon deutlich. Der ist seit Jahrzehnten einer der wichtigsten, einflussreichsten amerikanischen Politiker. Der war sowohl unter Clinton als auch unter Obama, hat er wichtige Posten inne gehabt. Und da muss man einfach mal schauen, was ist denn die letzten Jahrzehnte gewesen? In welche Richtung hat denn sich die amerikanische Gesellschaft entwickelt? Und bei all diesen Entwicklungen ist ein Joe Biden zentral mit am Start gewesen. Der ist nicht ein Newbie, der jetzt Dinge anders macht. Ja? Ich meine, ich habe mal so ein bisschen so danach recherchiert. Das geht bis zurück in die 80er Jahre. In den 80er Jahren, da hat irgendwann mal, es war glaube ich Ronald Reagan, der hat damals den War on Drugs ausgerufen, der Krieg gegen Drogen. Und unter dieser Agenda, da wurden Gesetze verschärft und auch die Strafen extrem hochgesetzt. Vor allem in allen Drogendelikten, Rauschgiftdelikten. Und das ist genau das, was dafür gesorgt hat, dass diese amerikanischen Gefängnisse so voll sind wie keine anderen auf der Welt. Das ist so. Sie haben die höchsten, also pro Kopf, die höchsten Gefangenen. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass man ab den 80ern so extrem die Gesetze und vor allem die Strafen verschärft hat. Und wo wir von Gefängnissen reden, auch das wissen die meisten, aber viele auch immer noch nicht. In Amerika sind selbst die Gefängnisse privatisiert. Das heißt, für die ist es ein Business. Je mehr Gefangene, desto besser das Geschäft. Da gibt es sogar Verträge, wo über angeblich schon gewisse Zahlen, Quoten auch sind, die der Gefängnisbetreiber mit dem Staat abschließt, so damit er auch wirklich eine gewisse Garantie hat, dass auch genug Gefangene kommen. So. Also nicht, dass auf einmal die Politik besser wird und ich habe keine Gefangene mehr. Was mache ich denn mit meinem Geschäftsmodell? Nee, es wird vorher schon geregelt. Ja, kein Problem, kriegst genug Gefangene. Es gibt so viele wie in keinem anderen Land, also pro Kopf im Verhältnis. Ja. Und da war, also in den 80ern war der schon dabei. Joe Biden, der war auch dabei, hier bei diesen ganzen Antiterrorismus-Geschichten, was auch schon in den 90ern anfing. Es geht um die Militarisierung von Polizei in den USA. Auch da hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges getan. Vieles dann auch unter dem deckmäntelchen Terrorismus. Weil, hey, meine These ist, es ist Ablenkung vom Wesentlichen. Und diese ganze Terrorismus-Geschichte ist nichts anderes. So hatten wir es in den letzten Jahrzehnten. Dieser Fokus auf Terrorismus und so weiter, das lenkt ab von dem, was eigentlich passiert. da hinten laufen dann Patriot Acts und so weiter, Überwachung und all diese Dinge. Und so ähnlich ist es jetzt von dem, was sich die Leute auf der Oberfläche sehen, wird abgelenkt von dem, was eigentlich passiert. Und Joe Biden steht eben unter anderem auch dahinter, hinter dieser Militarisierung von Polizei. Genauso das marode Bildungssystem in den USA. Da steckt auch ein Biden, ist da bei all diesen Reformen oder wie auch immer man die nennen will, dabei. Joe Biden ist einer der Leute, die hauptmitverantwortlich sind für diese Austeritätspolitik der letzten Jahrzehnte. Also dieses überall Sparen in sozialen Sachen, Social Security, der NAFTA-Vertrag, dieses North American Free Trade, was ja auch nur dafür sorgt, letzten Endes, dass halt Arbeitsplätze, also gerade so einfache Arbeitsplätze, weggehen aus Amerika. Die gehen dann halt nach Mexiko. Ähnlich wie wir es in Europa auch erleben. Das ist halt diese Globalisierung. Ja? Also dass es halt geoutsourced wird, wie man das heute nennt. Ja? Ich meine, der Mann ist überhaupt mitverantwortlich für diese generelle Deindustrialisierung, die Amerika seit den 90er Jahren erlebt. Da ist er einer von den führenden Leuten, die diese Politik umgesetzt haben. Deren Probleme wir jetzt ja sehen. Und weil die Leute, die sich jetzt aufregen, es ist ja vor allem auch die Wut über die soziale Lage, die jetzt natürlich noch verschärft wird mit Corona und so weiter. Ich habe euch gesagt, es ist ein altes Thema in Amerika und in den 60ern was definitiv wilder als jetzt. Trotzdem glaube ich, die Situation jetzt ist durchaus gefährlich in Amerika, weil eben es nicht nur die Empörung jetzt ist über Polizeigewalt, das ist nichts Neues in Amerika, ja, sondern jetzt natürlich noch ein paar andere krasse Dinge sind. Wir sind wirklich an so einem Zeitpunkt, wo es in mehr Richtungen gehen kann. Also das war in den 60ern auch so, aber jetzt ist es schon noch, das ist vielleicht noch dramatischer. Wir haben durch diese Corona-Geschichte halt unfassbare Wirtschaftsprobleme. In Amerika, da hast du über 40, 50 Millionen Arbeitslose. Und das ist nicht so wie bei uns, dass du dann Kurzarbeit hast oder Hartz IV, was bei uns auch schon höchst fraglich ist, kann man lange diskutieren. Aber in Amerika gibt es halt fast gar nichts in der Sicht. In Amerika sind dann haufenweise Leute, die aus dem Mittelstand direkt in die Armut reinrutschen. Armut heißt dann, dass du auch keine Wohnung mehr hast oder sowas. Dass du die Kredite nicht mehr bedienen kannst mit deinem Haus und so weiter. Das ist richtig krass. Und deswegen ist die Situation jetzt natürlich richtig heftig, weil die Leute wütend sind. Dazu kommt auch noch dieser Lockdown, was das psychisch mit den Menschen gemacht hat, wenn man die sozusagen, und es war ja viel krasser als in Deutschland, der Lockdown. Es war wirklich physisch zum Teil, dass die Leute nicht mehr raus durften. All diese Dinge explodieren jetzt. Das kommt jetzt alles noch dazu. So, ja. Aber grundsätzlich sind das eben ältere Geschichten. Das sind Probleme, die in den USA schon die ganze Zeit sind. Ja. Aber nochmal zu Biden. Wir waren ja bei dem Biden, ja, und bei diesem, der eben mitverantwortlich ist für diese wirtschaftliche Entwicklung, für diese Deindustrialisierung, für dieses Auslagern, für das, was man Globalisierung nennt. Ja. Und wenn wir da sind, dann muss man auch die Kriege ansprechen. Auch diese ganzen Kriege, die wir ab den 90ern, 2000ern, also da über die Jahrzehnte gesehen haben, im Nahen Osten, die Golfkriege und so weiter. Bei all diesen Dingen war Joe Biden mit am Start. Versteht ihr? Das ist Joe Biden. Wer glaubt, es wäre jetzt irgendwie eine Alternative? Wer glaubt, dass wegen Trump jetzt hier in Amerika die ganzen Probleme sind? Und wenn der nur weg wäre, dann wäre wieder alles gut. Das ist völlig naiv. Joe Biden ist nicht einer, der eine Lösung für das Problem bringt, sondern er ist Teil des Problems. Das Problem in Amerika ist viel tiefer. Diese ganze Zwei-Parteien-Gesellschaft ist letzten Endes dieser Staat mittlerweile dazu. Es war schon immer so. Also in Amerika war schon immer, waren die Reichen mächtig. Aber mittlerweile ist es so, dass es Amerika aussieht wie eine Art Mafia-Staat, der nur noch den Interessen von den ganz Reichen gilt. Und was da jetzt aktuell auch wieder passiert, das ist einfach unvorstellbar. Welche unfassbaren Summen aus dem öffentlichen Säckel in die private Hand laufen. Das sind Summen, wir gehen jetzt hier in mehrere Billionen. Nur jetzt 2020, wegen dieser ganzen Corona-Geschichte. Mehrere Billionen. Das ist natürlich Geld, was gar nicht da ist. Das wird als Schulden aufgenommen. Die Schuldenlast trägt aber die Öffentlichkeit. Und das wird eingesetzt, um halt ja, Corporate America zu retten. Das sind unfassbare Summen. Da geht es um Steuererleichterungen, die man denen gibt. Und ihr wisst es, manche großen Konzerne zahlen überhaupt keine Steuern. Amazon zum Beispiel. Jeff Bezos, einer der reichsten Menschen der Welt. Amazon, die zahlen überhaupt keine Steuern in den USA. Also so, zumindest keine Bundessteuern. Da gibt es zig Modelle. Und trotzdem wird jetzt eben unfassbares Geld dort freigesetzt, ja, um irgendwelchen Konzernen zu helfen. So. Die wiederum argumentieren, fast schon erpresserisch: Hey, wenn ihr uns nicht aus der Scheiße holt, dann wir sind too big to fail. Wenn wir umfallen, dann reißen wir zig andere Firmen mit und Arbeitslosigkeit. Also, hey, Staat, kümmere dich. Aber jahrzehntelang haben diese Firmen doch auch Gewinne gemacht. Jahrzehntelang. Und die Gewinne wurden immer größer, seit es Globalisierung gibt. Weil man irgendwo ganz billig in irgendwelchen armen Ländern auf der Welt halt produziert und das Zeug aber hier für teures Geld verkauft. Man braucht sich bloß mal die Bekleidungsindustrie anschauen. Ja. Das geht seit Jahrzehnten. Und jahrzehntelang machen die Gewinne, die unfassbar hoch sind. Und jetzt, wenn einmal die Gewinne nicht mehr da sind, dann stellen sich diese Firmen hin und sagen: Hey, ich bin gleich pleite. Ihr müsst mich retten. Staat, rette mich, weil wir gehen pleite. Und der Staat macht das auch mit unfassbaren Summen. Ne? In Europa auch, das ist ein bisschen weniger als in den USA. Aber in Amerika reden wir wirklich von Billionen. Und das ist kein Zahlenverdreher. Ihr wisst ja, das amerikanische Zahlen, Deutsch, da geht es ein bisschen durcheinander. Aber ich rede wirklich von Billionen, nicht von Milliarden. In Englischen Trillions. Wir reden von Billions. Das ist unfassbar so. Und das passiert unter der jetzigen Regierung. So viel, als ob Trump irgendwie das anders machen würde. Aber Joe Biden, ja, der war beim letzten Bailout dabei. Ist noch nicht so lange her. 2008 war es, glaube ich, hier. Ja, 2008 mit dieser ganzen Lehman Brothers-Krise, die Bankenkrise. Damals wurden auch, also bis dahin unfassbare Geldsummen freigesetzt, für diesen Bailout von irgendwelchen Banken. Damals war es halt noch die Regierung Obama und Biden. Jetzt ist es halt Trump. Aber ihr seht, es ändert nichts an der Grundthematik. Der Staat in den USA schützt die großen Konzerne und nicht die einfachen Leute. Die einfachen Leute zählen nicht. Sondern die einfachen Leute, im Gegenteil, die sehen sich einer massiven Gewalt ausgesetzt. Und ich könnte euch jetzt ganz, ganz viele Bilder zeigen. Ich habe tatsächlich, also gerade in der ersten Woche, wo das in Amerika also mit den Riots abging, habe ich mir viel angeschaut. Und ich könnte euch jetzt ganz viele Bilder zeigen, will ich aber nicht. Ich habe nur so ein oder zwei habe ich noch am Start. Aber lasst mich das sagen. Ich habe ganz viel angeschaut, was ich gesehen habe. Ich habe ganz viel friedliche Protester, also Leute gesehen, die protestieren, die wütend waren, empört und laut waren, aber friedlich. Ich habe gesehen, schwere Kriminalität, Leute, die Geschäfte ausplündern, ausrauben, zerstören. Und was ich auch gesehen habe, ganz viel, was ich gesehen habe, ist Polizeigewalt. Krass, also wirklich Polizeigewalt gegen Demonstranten. Was ich aber nie oder ganz, ganz selten auf einem Video sehe, in einem Video, das ist schwere Kriminalität und Polizeigewalt. Das siehst du nicht. Das ist wirklich so. Polizeigewalt siehst du fast immer nur gegen die friedlichen Demonstranten. Und das scheint mir auch kein Zufall zu sein. Das sieht man auch nicht nur in Amerika, das habe ich woanders auch schon erlebt. Das riecht nach Strategie der Spannung. Weißt du, man lässt auch Dinge eskalieren. Man lässt Dinge eskalieren. Und man lässt auf der einen Seite lässt man Leute Straftaten begehen, Plünderungen, Gewalt. Zum Teil ist die Polizei dann Sichtnähe, die sehen das. Das sind vielleicht nur 200 Meter, aber macht nichts. Und das passiert vor deren Augen. Und dann, auf einer anderen Seite, wird dann das als Legitimation hergenommen. Diese Gewalt, die da stattfindet, wird als Legitimation hergenommen, um den legitimen, echten, ehrlichen Protest der Leute dann zu unterdrücken und sagen: Ja, hier, guck mal die Gewalt. Und so sieht es der einfache Amerikaner, der sieht es im Fernsehen und denkt: Ja, Wahnsinn, ey, die plündern da die Städte, ja, Wort nicht drauf im Militär. Und was du dann siehst, ist, wie das Militär dann auf die, und nein, nicht das Militär, mittlerweile auch schon Militär, aber eben wie dann das Law Enforcement dann da drauf geht und den Leuten ihren legitimen Protest wegnimmt. Und das ist, was wir sehen. Das ist was auch, was bewusst gemacht wird. Man nennt es Strategie der Spannung. Habe ich euch das nicht schon mal erzählt gehabt? Weil es gab es in Europa auch. Also jetzt halt nicht in dem Ausmaß wie in den USA, aber diese Idee, Strategie der Spannung, ist, dass auch der Staat mit eskalieren lässt oder sogar aktiv selber mit dabei ist, durch Agent Provocateure gewisse Dinge anzuheizen, um dadurch dann zu sagen: Hey, guckt euch alles an, jetzt müssen wir ein bisschen härter werden. Wir haben das in Deutschland erlebt, so in den 70ern, rund um diese ganze RAF-Geschichte. Das ist auch durchaus ein Aspekt der Strategie der Spannung. Dass dann danach kann man halt hochrüsten, der Staat kann gewisse Rechte wegnehmen von den Menschen, was bis heute gilt. Rasterfahren, da hat man nie aufgehört. Strategie der Spannung auf ein anderes Beispiel wäre dafür vielleicht sowas wie 9-11. Weißt du, du machst das, alle empören sich, ja klar, boah, Angriff, und jetzt müssen wir aber. Und danach kannst du einen Haufen Gesetze durchbringen, die du niemals durchgebracht hättest, weil die Leute es sonst nicht akzeptiert hätten. So gibt es tatsächlich Interessen, auch Dinge zur Eskalation zu bringen. Und das ist, was wir da sehen. Ja? Das ist Strategie der Spannung. Ja? Lass uns mal ein bisschen über das Thema Rassismus reden. Ey, es wäre so billig, so Statements zu geben. Aber das mache ich nicht. Aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, ich mache mehr als billige Statements. Ich habe tatsächlich schon auch was vorzuweisen, wirklich im Bereich Rassismus auch aufzuklären. Ich habe hier das ist schon über ein Jahr her mal eine Sendung gemacht, wo es genau um dieses Thema auch geht und wo ich so erkläre, woher aus meiner Sicht, woher diese ganze Denkweise kommt, Rassismus und so weiter. Und also, versteht ihr, ich arbeite an diesen Dingen. Ich sage nicht einfach nur irgendwie ein billiges Statement da. Aber aus meinem Gefühl heraus ist dieses Überdrehte, dieser Fokus auf die Weißen sind oder der Rassismus ist schuld. Und Rassismus bedeutet dann auch immer eingleisig der weiße Rassismus und auch eingleisig der Weiße gegen den schwarzen Rassismus. Tatsächlich ist Amerika ist aber ein multikulturelles Land. Da gibt es nicht nur Schwarz und Weiße, da gibt es auch unglaublich viele Latinos und andere Ethnien, Asiaten. Das ist so krass. Letztens auch ein so ein Ding während der Zeit. Da war eine Pressekonferenz, die habe ich da live verfolgt aus Los Angeles. Und da hat der Bürgermeister von Los Angeles eine Pressekonferenz gegeben. Und da kamen dann auch andere zur Sprache, Vertreter der verschiedenen Communities. Und das fand ich auch so krass. Da gibt es diese verschiedenen Ethnien und Communities und die leben dort nicht wirklich miteinander, wie man sich in einem Idealbild halt vorstellen könnte. Sondern jeder lebt so in seinem Kiez. Und da kommt als erstes, ja, jetzt hier spricht irgendein Priester aus Pakistan und der spricht zu seiner pakistanischen Community. Und erzählt so, adressiert wirklich die und gibt ihnen Rat, wie sie sich verhalten sollen. Natürlich, wer da beim Bürgermeister mitsprechen darf, das sind alles Leute, die natürlich auf Deeskalation setzen. Ja, verhaltet euch friedlich und so. Aber ist so krass, weißt du, die sind getrennt voneinander. Da spricht erst der Pakistani, dann kommt als nächstes einer von irgendeiner schwarzen Gemeinde, dann kommt einer, der für die Koreaner spricht und so weiter und Latinos. Und ich denke mir so, wenn ich mir das so anschaue, es ist so krass, weißt du, ihr lebt in einer Stadt, aber jeder spricht für seinen Kiez. Das ist kein Miteinander, sondern das ist schon so getrennt voneinander. Warum spricht denn keiner eigentlich für die Stadt, für das Ganze so? Aber ey, das ist Amerika, ja. Und wird dort wirklich eingesetzt. Also die Leute werden voneinander ferngehalten, werden gegeneinander ausgespielt. Und jetzt ist halt dieser ganze Fokus drauf, das ist halt der Rassismus wert. Dieses einseitige Bild, weißer Rassist gegen den unterdrückten Schwarzen. Und definitiv, klar. Gibt es sowas ganz oft? Das ist Amerika. Das ist brutal. Ich meine, wir haben das hat diese Sklavenvergangenheit und so weiter. Aber das Rassismus erscheint mir als auch eine Art Agenda. Und woran man es auch erkennen kann, ist schon an den Worten. Kleiner Fun Fact: Wusstet ihr, dass das Wort Rassismus erst seit 1973 im Duden steht? Das gab es vorher nicht in deutscher Sprache. Offensichtlich heißt es nicht, dass es diese Probleme nicht gab. Es ist klar, ich meine, diese Unterdrückung von anderen, von Andersdenkenden, anderen Ethnien, aber auch egal wie anders, das ist nichts Neues. Aber das Wort Rassismus als ein politischer Begriff gibt es erst seit 1973 in Deutsch. Ich hatte immer gedacht, naja, das ist halt so eine direkte Eindeutschung von einem amerikanischen Begriff, Racism, weil dort in Amerika ist das ein Problem. Bei uns in Deutschland. Ja, wir hatten natürlich die Geschichte mit dem Judenhass. Und das wäre aber ein eigenes Thema. Und das sagen auch letztens die Juden selber. Das ist nicht das Gleiche wie dieser Alltagsrassismus in den USA. Die Sache zwischen, also der Judenhass, die Judenverfolgung, das ist nochmal eine andere Sache. Weil du zum Teil ist auch noch nicht mal jemanden ansehen konntest, ob der jetzt jüdisch ist. Deswegen mussten die ja da irgendwie ihren Vorfahren Nachweise bringen oder sowas. Weil du es einfach nicht sehen kannst. Während, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber dieses Thema Rassismus als ein gesellschaftliches Problem, das hatten wir so in Europa gar nicht. Weil ich mich eben viel mit Musik beschäftige und so, da weiß ich, es gab in den 60ern so viele schwarze Künstler, die aus Amerika nach Europa gekommen sind, um mal Tournee zu geben. Und die waren alle überrascht, mit welchem Respekt die hier behandelt wurden. Ja, da kriegst du ein Hotel und wirst freundlich angeredet, die Leute applaudieren. Während das sind wirklich große Künstler, namhafte Leute, die auch vielleicht schon so erfolgreich reich geworden sind, aber zum gleichen Zeitpunkt waren die in Amerika noch, wurden die behandelt wie der letzte Dreck. Ein Beispiel so Sammy Davis Jr., der da in Las Vegas zusammen mit Frank Sinatra und so, weißt du, da diese riesen Shows gemacht hat, der durfte dann nach der Show, durfte dann nicht mal in diesem Hotel übernachten. Nein, der musste dann, weil es da gab es Rassengesetze in Nevada, weil er schwarz war, musste der dann, die mussten sie extra mal so einen Wohnwagen, haben sie dann rangekarrt, der musste hinterm Hotel im Wohnwagen übernachten. Der Typ, der war vorher auf der Bühne, hat sich $100.000 verdient mit seiner Show, der von allen applaudiert und gehuldigt wird. So absurd war es. Das war in Europa ganz anders. Und es gibt viele, viele Beispiele von schwarzen Musikern, die dann nach Europa gekommen sind, um Musik zu machen. Deutschland, Frankreich, Italien und so. Und die dann sogar hier geblieben sind. Weil die gemeint haben, ey, boah, das ist ja krass. Hier werde ich respektiert als Künstler, als Mensch. Ich gehe irgendwo hin in ein Restaurant, setze mich einfach hin und da gibt es kein schwarzes Abteil, weißes Abteil. Das ist nicht unsere Vergangenheit. Versteht ihr? Das ist und mit uns meine ich hier wirklich Europa. Das ist ein amerikanisches Problem. Ein amerikanisches Problem, dieses Racism. Ja. Also habe ich mir gedacht, na gut, der Begriff Rassismus, der kommt dann einfach direkt aus dem Amerikanischen. Und jetzt habe ich ja seit Neuestem, hat mir jemand von euch geschenkt, vielen Dank dafür, eine Enzyklopädie Britannica aus den 60er Jahren. Dann habe ich einmal da nachgeschaut und ich war richtig überrascht. Der Begriff Racism, der steht da nicht drin. Ach, wir wissen, über 20 Bände hat das Ding, ja. Und es gibt keinen Eintrag zum Racism. Das kann ja nicht sein, so. Es gibt natürlich seitenlange Einträge über Race und über Discrimination, Rassen und so weiter. Und gibt da eine Geschichte genug Beispiele, Sklavenhandel, all diese Sachen, so. Das steht alles da drin. Aber der Begriff Racism steht da in den 60er Jahren nicht in meinem Lexikon. Wow. Daran lässt sich schon erkennen, um was es hier geht, ist auch eine Art moderne Agenda. Weil das Problem ist ein altes. Da müssen wir uns alle einig sein. Aber um was es hier geht, ist ein Ismus, eine Agenda, die ausgespielt wird. Und meine Grundthese ist, die wird eben ausgespielt, um die Leute zu spalten, die einfachen Leute. Denn ich meine, sowas wie dass Menschen gemein sind zueinander, dass Menschen einander beleidigen, das gab es schon immer. Dass Menschen ausgegrenzt werden aufgrund von allen möglichen Faktoren, das gab es auch schon immer. Aber dieses Problem jetzt, das ist etwas, was auch kreiert wird. Und das finde ich auch, wirklich wirklich tragisch. Ja. Und ich meine, man merkt es auch, dass Rassismus die meisten Leute gar nicht genau wissen, wie ist das eigentlich definiert. Das ist ein neuer Begriff, der ist erst relativ neu in unserer Sprache. Und man versucht da auch immer noch ein bisschen weiter an dem Begriff zu verändern, um selbst sozusagen die Deutungshoheit darüber zu bekommen. Was ist denn eigentlich Rassismus? Da gibt es dann auf einmal kulturellen Rassismus, strukturellen Rassismus, also lauter neue so Wortkonstruktionen werden dort geschaffen. Ja. Und das bringt letzten Endes nur noch mehr durcheinander. In Amerika kehrt sich das jetzt, und es ist schon seit den 70ern, gibt es sogar schon die Gegenbewegung. Positive Diskriminierung. Tatsächlich nennt man das, wirkt sich das auch in so einer komischen Begriffskonstruktion, das nennt man in Amerika Affirmative Action. Affirmative Action. Auch da sowas, es hat sich noch nicht mal ein passender deutscher Begriff dafür eingebürgert. Wir haben noch keinen. Wenn du es heute nachschaust, gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man es im Deutschen übersetzt. Affirmative Action. Man nennt es manchmal positive Maßnahmen, affirmative Maßnahmen. Ich meine, das ist völlig bescheuert. Das Wort affirmativ, ich weiß nicht, das ist kein deutsches Wort. Das ist einfach nur vom Amerikanischen rübergezogen. Manche nennen es positive Diskriminierung oder noch komplizierter, aktive Förderungsmaßnahmen zugunsten von Minderheiten. Aber das ist, um was es eigentlich geht. Affirmative Action. Die Idee ist, dass man sagt, okay, historisch auch haben wir in Amerika zu verantworten, dass es den Schwarzen schlechter geht als den Weißen. Um jetzt dieser historischen Schuld gerecht zu werden, drehen wir jetzt diese Diskriminierung um und fördern die Schwarzen besonders. Erleichtern denen den Zugang zu höheren Positionen, zu Bildung und so weiter. Und tatsächlich macht man das in Amerika seit den 70ern. Und durchaus auch erfolgreich. Das haben wir auch vielleicht gesehen, jetzt in Amerika, wie viele Bürgermeister und Politiker auch eben durchaus Schwarze sind. Und trotzdem passiert das in deren Stadt. Das heißt, man hat da die Durchlässigkeit nach oben schon erhöht. Wir hatten einen schwarzen Präsidenten in den USA. Hat sich aber für die einfachen Menschen nichts geändert. Das ist das Ding. Und zwar egal, ob du als einfacher Mensch ein Schwarzer bist oder ein Weißer oder ein Latino. da hat sich nichts geändert. Ich habe es ja vorgelesen, diese Agenda von Biden, was der die letzten Jahrzehnte eigentlich gewirkt hat. Da hat sich nichts geändert. Auch wenn ein schwarzer Präsident da ist, auch wenn ein schwarzer Richter werden kann und Bürgermeister, aber es ändert nichts an dem Problem, weil es nicht, weil das Problem ein anderes ist, diese soziale Frage. Da ändert sich überhaupt nichts. Ja. Und diese, das, die, das Bauchdrücken, was ich habe bei sowas wie Affirmative Action ist, es sorgt wiederum für neue Ungerechtigkeiten. Und Amerika ist es wirklich so krass, diese Affirmative Action beispielsweise, ein großes Thema, was auch lange diskutiert wird in Amerika, ist der Zugang zu Universitäten. Und da versucht man, oder hat es versucht, zumindest so Quoten zu regeln, dass halt so und so viel Prozent weiße Studenten, so und so viel Prozent Schwarze, so und so viel Prozent Latinos, so und so viel Prozent Asiaten. Und das ist mittlerweile auch in vielen Unis und auch tatsächlich in vielen Bundesstaaten verboten sogar. Weil man eben dort, du kommst da in Teufelsküche rein. So. Jetzt sagst du, okay, die Schwarzen wurden ungerecht behandelt, also geben wir denen jetzt einen Bonus. Und das ist dann wirklich buchstäblich so, dass Universitäten, oder es geht dann genauso, wenn du dich um gewisse Jobs oder sowas, öffentliche Jobs bewirbst, da wird wenn du eine schwarze Hautfarbe hast, kriegst du einen Bonus. In Amerika geht es nach so einem Zahlensystem. Ja? Und das sind ganz viele Dinge. Dein Zeugnis, deine Schulabschlüsse, hast du irgendwelche Praktika gemacht, bla bla bla. Für alles kriegst du irgendwelche Boni und am Ende kommt eine Zahl raus. Und mit der Zahl, je höher die Zahl, desto größer ist die Chance, dass du angenommen wirst an der Uni, an der du dich bewirbst. Ja? Und jetzt kriegen halt im Zuge dieser Affirmative Action manche bei den Schwarzen, die kriegen Zahlen dazu, damit deren Endzahl höher wird. Anderen wiederum nimmt man Zahlen sogar weg. Und das Krasseste ist, ganz oben, also den man am Weißen wecken, das sind nicht mal die Weißen, sondern die erfolgreichsten Studenten sozusagen wären eigentlich asiatische Amerikaner. Und tatsächlich ist es bei denen so, die kriegen nicht nur keine Zahlen drauf, sondern denen wird sogar noch was abgezogen. Das ist total ungerecht. Das führt zu solchen kuriosen Geschichten. Da gab es auch, glaube ich, mal einen Film, wo so ein Inder, ein junger Inder, tatsächlich sich als Schwarzer, als Afroamerikaner verkleidet, so, um einen Studienplatz zu bekommen. Und der muss das dann die ganze Zeit durchziehen, so, weil er als Inder den Studienplatz nicht kriegt. Ey, das ist Ungerechtigkeit. Das ist Diskriminierung. Hier wirst du diskriminiert für, du kannst ja nichts dafür. So. Und das sollte doch für alle gleich sein. Ne? Und das führt einem von einem Extrem ins andere rein. Und ich kritisiere das, weil was macht es denn letzten Endes auch mit dir als Schwarzer, wenn du dort ständig solche Boni bekommst? Ist das nicht sogar eigentlich etwas, was dich, macht man das, weil man es dir nicht zutraut? Und ist das nicht eigentlich Rassismus? Dass man sagt, naja, die Schwarzen, ey, von alleine schaffen die es nicht an die Uni, müssen wir ein bisschen nachhelfen. Aber es ist nicht das genau das, was du eigentlich nicht haben willst. Sondern wenn du, egal welche Hautfarbe, wenn du halt genügend Talent hast und auch den Willen, und du, dann baust du es auf deine eigenen Leistungen auf. Und dann kannst du auch stolz sein auf das Erreichte. Aber so sorgt es für eine Art, wie soll ich sagen, fast schon für so eine Art Opferkult. Du kannst dann eben alles, was in deinem Leben schief läuft, kannst du darauf setzen, ich werd unterdrückt, ich werde diskriminiert. Aber das bringt dich nicht weiter. Und tatsächlich sagt das nicht nur ich, sondern das sagt auch, kann ja auch jemanden heranziehen hier, Clarence Thomas. Clarence Thomas, das ist der einzige, gegenwärtig der einzige schwarze Richter am Supreme Court. Das ist der höchste Gerichtshof der USA. Und das ist ein Schwarzer dort, dieser Clarence Thomas. Und der gilt als einer der größten Kritiker für diese Affirmative Action. Und der bringt genau die Argumente, die ich hier auch sage. Er sagt, zum einen ist es gegen die amerikanische Verfassung, weil die eben genau sagt im 14. Amendment, dass es da eine Gleichheit gibt und dass es eben nicht der Staat unterscheiden darf, sondern Justitia, die muss blind sein, die darf das nicht sehen. Du darfst keine Vorteile haben für deine Hautfarbe, aber auch keine Nachteile. Das muss egal sein. Die Freiheit des Einzelnen, so Equality auch dort. Und er sagt also, das widerspricht rein rechtlich schon der Idee, auch der Verfassung. Aber er sagt auch, und das finde ich interessant, er glaubt, dass es einen Opferkult kreiert. Verstehst du, dass du dann, wenn du als Schwarzer lebst, dass dir das von klein auf auch so gesagt wird, dass du dann wirklich so glaubst, immer wenn du irgendwo Hürden hast im Leben, ach, dann ist es wegen Diskriminierung. Und das ist falsch, weil das macht dich letzten Endes schwach. Und dann kommst du nicht an den Punkt, dass du auch erkennst, hey, woran liegt es vielleicht auch an mir? Oder vielleicht ist es auch einfach, gibt es auch Ungerechtigkeiten, das hat gar nichts mit meiner Hautfarbe zu tun. Weißt du, ich bin aufgewachsen in Bayern. Und Bayern, sehr konservativ, ey, Strauß-Country, CSU. Ich war schon immer langhaarig und ich war schon immer ein bisschen eigen. Ja? Was meinst du, wie oft ich in meiner Jugend dort an Grenzen gestoßen bin, die mir gesetzt wurden. Wenn es darum geht, weißt du, mit einem 18, 19 gehst du in München in irgendeinen Club und die Hälfte, die meisten Clubs bin ich ja nicht reingekommen. Warum? Ja, lange Haare, Lederjacke an. Hey, nee, du nicht. Das hat mich so oft geärgert. Wenn du aber schwarz bist, dann glaubst du vielleicht, shit, ich komme hier nicht rein wegen meiner Hautfarbe. Was macht das mit dir? Das ist für das Selbstvertrauen eines Menschen ist das eher schädlich und es müsste eher in die andere Richtung gehen. Man muss sich stärken so. Und das ist, um was es geht, wo ich auch gemeint habe, weißt du, wir brauchen mehr Kultur. Man muss die Kraft von den Leuten stärken und nicht in diese Opferhaltung reingehen. Ah, überall werde ich diskriminiert, überall werden mir Grenzen gesetzt und so weiter. Das ist falsch. Ich kann euch mal noch eine Geschichte erzählen, wo ich gerade schon bei eigenen Sachen war. Eine Sache, das ist schon 20 Jahre ja mittlerweile. Das ist Wahnsinn, wie alt ich schon bin. Vor 20 Jahren war das. Das war in der Schweiz, in Zürich. Da hat mich einen Rassisten genannt. Ich will euch die Story erzählen. Es war in Zürich. In Zürich gibt es einen schönen großen See, der Züricher See, und da an dessen Ufern halt wunderschöne Grünanlagen. Und ja, ich war dort, das war so in meiner Reisezeit, ja, und war dort und irgendwer hatte mir dort auch, ich weiß gar nicht, wie es kam, jedenfalls hatte ich ein bisschen Gras auch da. Und ich saß dort so auf der Wiese und roll mir halt so ein Tütchen und genieße es dort. Zürich ist ja da sehr liberales Klima. Und ich sitze gemütlich da und dann kommt ein Afrikaner zu mir, so ein junger Afrikaner. Und er kommt zu mir und sagt, er möchte auch rauchen. Und ich so, ja klar, hey komm, setz dich her. Weißt du, setz dich her zu mir, dann sitzen wir zusammen und plaudern ein bisschen und teilen halt unsere Energie miteinander. Aber das wollte er nicht. Er hat gesagt, ich soll ihm was geben. Ja. Ich gesagt, nee, meine ich. Hock dich halt her, aber ich schenke dir jetzt nichts oder sowas. Ja. Und dann ist der pampig geworden. Und dann hat er mich einen Rassisten genannt. Und das ist so falsch. Weil vielleicht glaubt er das wirklich, aber das ist so eben so ein Beispiel von einem Menschen, der ist dann wahrscheinlich echt drin. Immer wenn ihm Nein gesagt wird, glaubt er, oh, das ist, weil ich schwarz bin. Aber das ist nicht so. Nein, das ist nicht so. Du kriegst jetzt hier nichts geschenkt, weil das nicht richtig ist. Ey, wenn du mich kennenlernen willst und wenn wir wirklich miteinander machen, dann hock dich doch her zu mir. Und dann können wir ja zusammen teilen, was wir haben, ja. Aber jetzt einfach was schenken und dann gehst du wieder woanders hin. Nee, will ich halt jetzt in dem Moment nicht. Aber der hat es dann direkt so reinputziert. Und ich meine, das hat mich da echt hart getroffen. Ich dachte, was redest du? Das willst du mir jetzt sagen, das sagst du mir ins Gesicht. Ne? Und naja, so war das dann. Ne? Das zeigt, dass dieses Denken, das hebt uns nicht hoch. Sondern du musst irgendwie auf eine Art Stolz entwickeln. So wie tatsächlich in den 60ern, weißt du, say it loud, I'm black and I'm proud, in die Richtung gehen, aber nicht in diese Opferrolle rein. Das ist genau das, was ihr eben dieses Supreme Court auch sagt. Und aus diesen Denkmustern, da gilt's halt auszubrechen. Ja. Es ist wirklich in Amerika, ist es halt so viel anders. Diese Gesellschaft ist so viel anders aufgebaut. Und ich komme jetzt zu einem krassen Statement, was ich auch die letzten Wochen erst gehört habe. Es sind so viele krasse Dinge, die ich erzählen könnte. Ich sehe auch schon bei der Zeit, Wahnsinn, ich habe so viele Sachen eigentlich, die ich sagen will. Aber in einer von den amerikanischen Nachrichtensendungen, also ich habe so viele Dinge angeschaut, aber eben aus der Nachrichtensendung, da war ein Gast und der hat folgenden Satz gesagt. Der hat gesagt, was wir erleben, ist das Scheitern eines großen Sozialexperiments. The failure of a social experiment. USA is a failure of social experiment. Da habe ich mir gedacht, wow, krasse Aussage. Weil wenn du sowas bei uns sagst, dann kann es schon sein, dass du da schon in Rechtsnähe gerückt wirst. Wenn man dann sagt, hey, diese ganze Geschichte mit Migration, diese Idee von Multikulti, ist eine amerikanische Idee. Das ist die Amerikanisierung, die wir in Europa machen. Und wenn du da kritisch dich äußerst und sagst, hey, das ist irgendwie auch ein Sozialexperiment, was gemacht wird mit den Menschen. Also da bringst du Unruhe rein. Auch da habe ich schon mal eine ganze Sendung drüber gemacht. Erinnert euch, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, wie hieß das? Migration in der Geschichte. Einfach nur zu zeigen, aus verschiedenen Zeitaltern, verschiedenen Orten auf der Welt, auch um rauszukommen aus diesen Weiß-Schwarz-Dingen, also verschiedenste Beispiele, wie... Wenn du Menschen, also es geht immer auch darum, wie viele es sind, also wenn du sowas wie Massenmigration machst, dann entsteht ganz oft Unruhe, soziale Probleme. Es ist ein Social Experiment, ein Sozialexperiment. Wenn du das jetzt hier bei uns sagst, dann giltst du schon potenziell als, ist es nicht vielleicht schon rechts. Aber Das Interessante ist, wer hat diesen Satz gesagt im amerikanischen Fernsehen? Ich kann es euch zeigen, es war dieser Gentleman hier. Dieser Herr, vielleicht kennt ihr ihn. Also ich weiß, wusste auch schon vorher, wer das ist. Das ist Cornel West. Cornel West. Und das ist einer der wichtigsten politischen Vertreter der Afroamerikaner in den USA. Seit ganz langer Zeit. Der ist offensichtlich schon nicht mehr der Jüngste. Also seit langer Zeit, seit Jahrzehnten ist es ein, der ist Philosoph. Der ist Bürgerrechtler, der ist Democrat, der ist aber auch politisch tatsächlich schon ziemlich extrem auch, extrem links. Also er ist ein in Amerika spricht man eher dann von Progressive. Der Mann steht sozusagen jahrzehntelang an der Speerspitze von dieser progressiven amerikanischen Bewegung. Da geht es auch nicht nur um Rassenfragen, da geht es auch um Genderpolitik, um allen möglichen Kram. Und bei all diesen Themen ist Cornel West ganz weit vorne gewesen, so progressiv, also dieses Verändern. Und der muss es wirklich wissen, der sagt, Leute, die USA sind ein gescheitertes Social Experiment. Und das finde ich echt so eine krasse Aussage. So. Das ist so eine heftige Aussage, weil das sozusagen diese Idee von Multikulti eben schon lange so eine Idee ist der progressiven politischen Strömung. Und der ist einer der wichtigsten Leute von diesen progressiven Strömungen. Der kommt zum Ergebnis, it failed. Es ist gescheitert. Und jetzt möchte ich mal von Amerika mal den Blick nach Europa richten. Ja? Denn tatsächlich ist es so, wir erleben ja in Europa eine Amerikanisierung. Seit Jahrzehnten schon. Und diese ganzen Konzepte von Globalisierung und so weiter, das sind ja amerikanische Konzepte. Das sind Konzepte von Corporate America. Und im Grunde genommen, dieses amerikanische Modell wird uns in Europa auch aufgedrückt. Und es ist tatsächlich aus meiner Sicht so, dass viele Probleme jetzt erst entstehen, die hätten wir eigentlich gar nicht gehabt. Die kreieren wir uns sozusagen selbst. Und es ist bei mir keineswegs so, dass es so einfach ist zu sagen, ja, hier, die Leute, die neu ankommen, die machen alle nur Ärger, die müssen alle weg, dann ist wieder alles gut. Das sage ich nicht. Ja? Aber ich sehe es äußerst kritisch, wenn du halt sehr, sehr viele Leute ins Land holst, ohne dass du bereit bist, irgendwie diese sozialen Probleme, die dann entstehen, ohne die irgendwie in den Griff zu kriegen. Weißt du, da war dieses 2015, allein in dem Jahr, sind über 1 Million Leute ins Land gekommen. Nochmal ein kleiner Funfact am Rande, das habe ich erst letzte Zeitung gelesen und mitbekommen. Da waren von den Leuten, die da seit 2015 gekommen sind, da hat das Bundesamt für Migration, wie es auch immer heißt, hat mal so Zahlen rausgegeben, weil es gab eine Anfrage. Und was war es? Hey, hoffentlich haue ich es nicht ganz durcheinander, aber ich glaube, es waren so 400, 500 oder 600.000 Leute, deren Geburtstag am 1. Januar ist. Die haben alle am 1. Januar Geburtstag. Warum? Weil du halt weißt, okay, diese ganzen Pässe, die ganzen Daten, das stimmt alles nicht. Ey, allein diese, und ich werfe das nicht den Leuten vor, verstehst du? Aber warum ich das erzähle, ist, offensichtlich hat der Staat dort seine Verantwortung überhaupt nicht nachgekommen. Eben auch das, also da kommen Leute mit falschen Papieren oder haben gar keine Papiere, man lässt es einfach zu. Was man hätte machen müssen, ist, wenn du so viele Leute reinlässt, dann musst du irgendwas dafür tun, damit das Integration funktioniert. Verstehst du? Aber man macht gar nichts. Du müsstest im Grunde, wenn du 1 Million Leute in einem einzigen Jahr holst oder reinlässt, wie auch immer. Und ich will das jetzt gar nicht sagen, ja, das war falsch oder richtig. Ich meine, es war eine besondere Situation. Aber ich sage nur, wenn das so ist, dann musst du auch was aktiv machen. Dann müsstest du im Grunde genommen Infrastruktur erweitern für eine Millionenstadt, wie eine Stadt Köln oder sowas. Mit allem, was dort ist, von Schulen, Feuerwehr bis zu Politik und Sport und Konsum und Arbeitsplätze, alles und Wohnhäuser. Das müsste man machen. Aber was bei uns passiert ist, ist eben, und nicht nur in Deutschland, sondern was halt in Europa passiert ist, man lässt es einfach zu. Man weiß, dass da soziale Probleme entstehen. Social Experience, das ist, was es ist. Ohne, dass man irgendwie da was macht. Sondern man schiebt den schwarzen Peter die Verantwortung von oben nach unten. Von Berlin an die Bundesländer, von den Bundesländern an die Städte und Gemeinden. Hier ist euer Kontingent, deal with it. Das geht nicht. Das sorgt für Probleme. Und nicht, weil jetzt die einen gut und die anderen böse sind. Das sorgt nicht für Probleme, weil jetzt alle Araber, die kommen, irgendwie alle nur Troublemaker sind. Es ist auch nicht deswegen haben wir Probleme, weil alle Deutschen Rassisten sind. Das stimmt einfach nicht. Beides ist falsch. Sondern die Probleme sind, das ist die Natur des Menschen. Wenn du solche Experimente machst, dann gibt es halt auch eine gewisse Unruhe. Und das muss man sich jetzt wirklich fragen, wir in Europa, wollen wir das eigentlich? Wenn schon Leute wie Cornel West sagen, in Amerika ist es gescheitert. Wieso sollten wir dann das Modell, was in Amerika schon gescheitert ist, bei uns auch nachmachen? Ist es ein Erfolgsmodell? Offensichtlich nicht. Und darüber sollten wir nachdenken, dass wir etwas, was in Amerika schon gescheitert ist, können wir nicht noch besser machen. Oder kommt da nicht etwa am Ende doch wieder diese alte europäische und auch deutsche Überheblichkeit raus? Glauben wir können es besser als die Amerikaner? Die sind gescheitert, aber hey, wir machen es bestimmt besser, weil wir sind moralisch irgendwie, was sind wir eigentlich? Sind wir die Besseren? Wäre das nicht dann auch wieder Rassismus, dass wir sagen, wir sind irgendwie schlauer als die? Aus meiner Sicht sieht es aus, es wird tatsächlich diese Probleme werden hier kreiert. Und warum? Und da kommen wir wieder zu dem, was vorher war. Strategie der Agenda. Agenda von Strategie der Spannung. Dass man eben diese Probleme kreiert, das ist wirklich diese Dialektik. Du erschaffst das Problem, es kommt eine Reaktion, es gibt halt Unruhe und dann kommt die Lösung. Das ist ein Dreieck, was man als Gesamtes sehen muss. Man kreiert die Probleme und am Ende geht es um diese Lösung. Und die Lösung heißt halt dann, da zieht man seine politischen Agenten halt Agenten durch, in welche Richtung auch die immer gehen mögen. Da gibt es vielleicht mehrere. So. Aber das Thema ist, dass dieses Problem eigentlich nicht da war und jetzt ist es da. Und jetzt möchte ich mal noch so einen Blick werfen auf, zum einen eben diese Amerikanisierung von Europa und dann eben auch, was wir in Europa vielleicht lösungsmäßig machen könnten. Ja. Und eine Geschichte wollte ich euch dann erzählen. So. Auch etwas, was ich dort so zufällig im Fernsehen, amerikanisches Fernsehen gesehen habe. Das war ich nur eine Viertelstunde, ein Clip, und es ging eigentlich um was ganz anderes, deswegen habe ich es angeschaut. Und dann so nach 5 Minuten kommen dann auf einmal Bilder von einer Demo in Berlin. Und zwar nicht die Demo jetzt von letzten Wochenende, wo so richtig viele waren, sondern das ist schon wieder 2 Wochen her. Die erste Demo, kurz nach der George Floyd-Geschichte, da waren vielleicht ein paar hundert Leute in Berlin, haben demonstriert gegen Rassismus. Und da kommen auf einmal diese Bilder im amerikanischen Fernsehen. Ich denke mir, was ist denn jetzt los? Was ist denn in Amerika? In jeder Stadt steht unter Flammen und so. Und die zeigen jetzt hier ein paar Bilder aus Deutschland. Ich meine, was interessiert das denn die? Und dann kam aber, das war nur so die Einleitung, sondern dann wurde zugeschaltet, eine Aktivistin aus Berlin. Und die hat dann da im amerikanischen Fernsehen gesprochen. Und pass auf, ich sag bewusst nicht den Namen, weil ich will auch nicht, dass jetzt Leute wieder die Frau trollen. Dieses ganze Hin und Her ist mir zuwider so. Ja. Aber es hat mich doch echt auch aufgeregt. Das ist also eine Frau, das ist eine Amerikanerin. Das ist eine Amerikanerin, die in Deutschland lebt. Die in Deutschland als Künstlerin, weiß nicht, wie viel Kunst das wirklich ist. Ich will da auch gar nicht in diese persönlichen Dinge reingehen, aber die sozusagen eine Künstlerin und Berufsaktivistin ist. Und ich meine, die lebt hier in Deutschland, in Berlin, und erzählt im amerikanischen Fernsehen, erzählt die, wie schlimm doch der Rassismus hier in Deutschland ist und wie gefährlich es doch wäre, für einen Schwarzen in Deutschland auf die Straße zu gehen. Und ich denke mir, was für eine Frechheit. Weißt du, ich meine, allein schon die Tatsache, junge Lady, dass du in Deutschland, in Berlin studieren darfst und so, zeigt doch schon, dass du offensichtlich willkommen bist. Ich kann das nicht. Ich kann es nicht sagen, ey, weißt du was, fände ich Florida auch ganz cool. Also lass mich mal auschecken, ich möchte lieber dort leben. Nee, es wird so einfach nicht gehen. Aber immerhin offensichtlich bist du, junge Lady, hier willkommen, weil sonst, weißt du, das Land nimmt dich auf. Ja, du kannst hier wohnen, du kriegst hier Förderung. Und gerade weil es ja Aktivismus gegen Rassismus gibt, es auch immer auch Geld und so weiter. Ist alles gut. Du wirst hier gut behandelt. Und er stellt die sich hin und erzählt im amerikanischen Fernsehen, dass es für einen Schwarzen gefährlich ist, überhaupt noch auf die Straße zu gehen. Und das finde ich so perfide. So. Weil was glauben jetzt unsere schwarzen Brüder und Schwestern in den USA? Die schauen es im Fernsehen. Ah ja, Germany. Und dann kommt sowieso im Hintergrund. Ach ja, Germany. War das nicht dieses Nazi-Land? Ja, okay. Na, und so ist es. Und das ist einfach eine Frechheit, also finde ich, das so nebeneinander zu stellen, als ob es bei uns so wäre, oder vielleicht sogar noch schlimmer als in den USA. Die Wahrheit ist ja eine völlig andere. Hey, ich lebe in Chemnitz, und in Chemnitz gibt es einen Haufen Leute, die in Chemnitz geboren sind mit dunkler Hautfarbe, noch aus DDR-Zeiten. Ja, da gab es ja in Ostdeutschland Studenten und auch Gastarbeiter aus Angola, aus Kuba. Das sind Chemnitzer. Versteht ihr? Ich meine, natürlich mag da auch einer im Laufe seines Lebens den einen oder anderen blöden Spruch gehört haben. Und das ist scheiße. Weißt du? Ich sage, habe noch nie jemanden einen blöden Spruch reingedrückt für seine Hautfarbe oder für seine Augenfarbe oder für seine Haarfrisur oder ob er dick ist oder dünn. Ich meine, weißt du, Leute beleidigen einander. Es gibt einfach miese Leute. Und wenn du jemanden beleidigst, Beleidigungen greifen immer das Äußere. Man greift es raus. Was glaubt ihr, wenn jemand mich beleidigt, was er sagt? die Haare. Das ist klar. Das ist die Beleidigung, die kommt. Ja. Wenn ich jetzt mal mit den Haaren irgendwo in Afrika bin, was meint ihr, wenn mich dann jemand beleidigen will, dann macht das nicht mit den Haaren, weil da gibt es viele mit den Haaren. Das ist halt dann die Hautfarbe. Das ist nicht richtig, das ist nicht in Ordnung, das ist schäbig. Und wir sollten unsere Kinder erziehen zum Respekt vor jedem Mitmenschen. Aber das ist nicht tieferer struktureller Rassismus. Die Leute, die ich kenne, die in Chemnitz mit dunkler Hautfarbe geboren sind, also ich kann nicht erkennen, dass die jetzt ein Leben lang Opfer wären. So, das stimmt einfach nicht. Und das finde ich aber so krass, dass die das da den Amerikanern erzählt. Aber um was geht's dort? Warum erzähle ich das überhaupt? Es ist diese Idee halt, dieses Kampagnenmäßige, diese amerikanische Zustände auch in Deutschland zu haben. Und dann eben wieder, wenn wir in Deutschland Rassismus haben, Problem, Reaction, Solution, dann müssen wir dementsprechend die Politik anpassen. Aber versteht ihr, das ist ein kreiertes Problem. Das ist nicht so wie in Amerika. Und allerdings ist es wieder die andere Wahrheit, je mehr wir auch in diese Probleme kommen, jetzt mit vielen Ethnien, dann entstehen tatsächlich auch diese Strukturen. Das ist es. Hey, es gab in den 60ern so einen coolen Song von einer kanadischen Band, The Guess Who. Kennt ihr die? The Guess Who. Und den Song kennt ihr, American Woman. Und da kommt diese eine Textzeile, weil es ist letztens in dem Song, er lehnt die Woman ab. Hey, American Woman, hey, hypnotisiere jemand anders mit deinen funkelnden Augen und deinen bunten Lichtern. So, ich will das nicht. Und diese Textzeile, I don't want your war machines. I don't want your ghetto scenes. Ich will nicht deine Kriegsmaschinerie und ich will auch nicht deine Ghetto-Szenarien. Das ist, was man in den 60ern, was eine kanadische Band gesagt hat. Ich will das nicht, bleib weg davon. Aber genau das ist, was passiert. Diese Ghettos werden bei uns kreiert auf einmal. Und wir sehen das ja schon. Und da könnte man auch endlos erzählen über die Probleme, die das auslöst. So, jetzt haben wir auf einmal Ghettos. Und dann kommen natürlich in der Konsequenz auch, kommen dann diese ganzen Rassismus-Dinge raus auf einmal. Und plötzlich haben wir dieses Problem bei uns, wo wir vor einer Generation noch nicht mal ein Wort dafür hatten in unserer Sprache. Es gab es noch gar nicht. Jetzt ist es aber ein Problem. Jetzt müssen wir unsere Politik anpassen. Und wie weit es geht, ist jetzt brandaktuell, wird jetzt ja diskutiert in Berlin das neue Antidiskriminierungsgesetz. Habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Ein Riesenskandal. Jetzt ist es so, also bisher war es so, wenn du Ärger hast mit der Polizei und du glaubst, dass aus Rassismus schikanieren die dich jetzt gerade, kontrollieren deine Taschen, weil du Schwarzer bist. Bisher musste das der Polizei nachweisen, dass die aus Rassismus dich diskriminieren. Konnte man vielleicht, also vielleicht hast du ja dein Handy mitlaufen gehabt und wenn der dann dich beleidigt, dann kannst du sagen, guck mal hier, wie die Polizei mit mir redet. Aber jetzt wird es umgedreht in Berlin. Jetzt ist die Beweislast bei der Polizei oder beim Staat. Es geht generell um Staat, aber meistens trifft es natürlich die Polizei. Und da wird jetzt gesagt, wenn du der Polizei Rassismus vorwirfst, dann muss die Polizei beweisen, dass es nicht rassistisch ist. Ja, wie willst du denn das machen? Ich weiß gar nicht, wie man das machen soll. Aber ich meine, so wird auf einmal dieses Problem richtig zur Agenda und da entstehen krasse Sachen. In Amerika sind sie noch weiter. Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber in Amerika wird jetzt ernsthaft diskutiert, ernsthaft. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Aber es wird diskutiert, nicht von irgendwelchen Phantasten, sondern von Leuten, die Politiker sind. Von Leuten, die in Stadträten sitzen. Und ein Beispiel hatte ich, das war eine Stadträtin von Minneapolis. Die ist schon gewählte Stadträtin. Und da diskutieren sie gerade darum, über Defunding der Polizei. Defunding heißt also, denen das Geld einfach entziehen. Und die Frau, die ist sogar so weit gegangen, die hat gesagt, ja, man muss eigentlich die Polizei abschaffen. Man muss die Polizei abschaffen. Weil, so hat die argumentiert, das ist eine strukturell rassistische Organisation. Du kriegst den Rassismus da nicht raus. Wir müssen die Polizei abschaffen, hat sie gesagt. Weil ich mir, das ist ja krass. Also, ich meine, was für Forderung. Und hat auch dann die Fernsehmoderatorin hat sich zurückgefragt, ja, aber was passiert denn jetzt, wenn jetzt nachts in mein Haus eingebrochen wird, wen soll ich denn anrufen? Und dann hat diese Abgeordnete hat gesagt, ja, das ist eine berechtigte Sorge und viele meiner Nachbarn haben mich das auch gefragt. Aber sie meint, allein die Tatsache, dass du anrufen kannst und du bekommst, die Polizei kommt zu dir, zeigt schon, dass du privilegiert bist. Das ist nur, weil du Privilege hast. Und die Konsequenz wäre doch, die Polizei ganz abzuschaffen. Aber da kommt es wieder zum Vorschein. Rein mal angenommen, wenn es keine Polizei mehr gibt in amerikanischen Städten, wem schadet es denn am meisten? Den Reichen? Nee, weil die sitzen in ihren Villenviertel, die haben dann überall Security, die können sich das leisten, für ihre Sicherheit aufzustellen. Da kommst du gar nicht hin, da kommst du gar nicht in die Nähe, um denen sein Haus überhaupt einzubrechen, weil schon die Einfahrt zu dem Stadtteil dann schon Security ist. Es sind die armen Leute, die Zeche zahlen. Und auch da, weil eben die wenigsten von den armen Leuten auch kriminell sind. Das sind nicht die meisten Leute in Amerika, auch in den Städten, die armen Leute sind nicht kriminell, sondern sind ehrliche Leute so. Die schauen, dass sie irgendwie sich und die ihren über die Runden bringen. Und wenn du jetzt denen den Schutz wegnimmst von der Stadt, vom Staat, was bleibt denn dann übrig? Versteht ihr? Da entsteht dann regieren die Gangs und du musst ja mit denen arrangieren und du hast Glück oder Pech. So weit geht es schon, diese Absurdität. Und dahinter steckt aber dann eben, hey, die reichen Leute, denen schadet es nicht. Versteht ihr? Das ist, wo diese Probleme herkommen, ne? Ah, oh Mann, man könnte noch so viel mehr sagen, aber ich möchte doch auch noch ein bisschen sprechen über Lösungsansätze. Weil es ist immer so, wir haben so viele Probleme heutzutage und es ist immer so leicht, sich zu empören und zu schimpfen und der macht was falsch und da und immer mit dem Finger auf andere zu zeigen. Aber was ich mehr eigentlich auch will, ist wirklich auch nach Lösungen schauen. Wie können wir mit diesen Problemen umgehen? Und was ich meine, was ich eigentlich in so vielen Sendungen sage, ist, wir müssen unsere eigene Stärke finden. Und wie gesagt, das würde ich jedem sagen, egal welche Hautfarbe, jedem Menschen möchte ich sagen, hey, schau in dir selbst, find deine Stärke. Egal wer du bist, so, jeder hat es. Ja. Und die Probleme, die wir jetzt auch in Europa und in Deutschland schon haben, in den Städten, auch jetzt schon diese Ghettobildung, diese Trenngräben aufgrund gewisser Ethnien und so weiter, ja. Wie können wir das überwinden? Und ich bin jetzt natürlich auch niemand, der jetzt da ein komplettes politisches Programm euch vorserviert. Aber ich meine, wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren. Und ich glaube, dass wir in Mitteleuropa und in Deutschland eine lange, lange Kultur und Tradition haben des urbanen Miteinanders. Es ist so, wir sind schon seit ganz langer Zeit, ist Mitteleuropa der am dichtesten besiedelste Raum der Welt. Und wir haben in Europa, ich habe da mal eine ganze Sendung gemacht, erinnert euch, über die Stadt im Mittelalter, wo Städte gegründet wurden. Wir haben eine lange urbane Kultur. Die Idee, wie man in Städten miteinander lebt, und zwar als freies Individuum, nicht in irgendeinem Kollektivismus, das ist eine Idee, also da haben wir Erfahrungen drin, mehr als alle anderen Länder. Klar gibt es auch woanders Städte, aber in den meisten Städten sind es dann und in den meisten Ländern gibt es dann so Metropolen. Also so Riesenstädte, wo dann irgendwie die Herrschaft ist, ob der Gottpharao oder heute der Präsident, das ist völlig wurscht. Deutschland ist ganz anders, eben nicht dieser Zentralismus, sondern wir haben viele Städte. Und diese Idee, wie man in der Stadt gemeinsam das Leben irgendwie reguliert. Reguliert im Sinne von nicht unterdrückt, sondern als ein paar Grundregeln setzt, aber dann schaut, dass der Einzelne sich entfalten kann. Das ist eigentlich unsere Geschichte. Daraus könnten wir schöpfen. So. Ihr wisst, wie das früher war. Die Idee war, Stadtluft macht frei. Und ich möchte da nochmal erinnern, als in der Zeit des hohen Mittelalters, als diese ganzen Städte so gegründet wurden. Ich meine, wenn du auf dem Land warst, warst du Leibeigenschaft. Also wie ein Sklave. Leibeigener. Das ist ein bisschen anders als Sklave, aber du warst Leibeigener. Aber wenn du es geschafft hast, aus dieser Leibeigenschaft abzuhauen oder also dem Herrn zu entkommen, und du bist in eine Stadt gekommen, in die Stadtmauern, in die Stadtmauer durfte der Landherr nicht. Die Stadt war frei. Und dann ist interessant, da gab es eine Regel, eine Faustregel. Die galt mehr oder weniger in allen Städten. Und zwar ist die Regel die, wenn du ein Jahr lang in den Mauern der Stadt bist und dich bewährt hast, bist du danach ein Bürger dieser Stadt. Das ist eine super Idee. Ein Jahr lang sich bewähren. Das heißt aber auch, ein Jahr lang musst du zeigen, dass du dieser Stadt was bringst. Musst du zeigen, dass du nicht einfach nur ein Tunichtgut bist oder ein Krimineller oder sowas, sondern du musst die Stadt überzeugen, hey, ich mach was. Das heißt, ein Jahr, da musst du für deinen eigenen Unterhalt sorgen und du darfst auch es darf keine Beschwerden geben. Ich meine, da mag es auch weiter Einzelfälle geben, haben Ungerechtigkeiten und so, aber im Großen und Ganzen war es so, du musstest halt dafür sorgen, dass nicht irgendwelche Bürger, die es da schon gibt in der Stadt, dass du die halt verprellst, betrügst, abzockst, Dieb. Wenn da Vorwürfe waren, hey, der hier, der ist ein Dieb, dann wurdest du halt rausgeschmissen aus der Stadt. dann wurde dir das Stadtrecht nicht gegeben, also das Bürgerrecht. Und das hieß dann letzten Endes, dann warst du vogelfrei, weil du konntest ja nicht mehr zurück zu deinem Herrn, du hast die Leibeigenschaft, hast du schon gebrochen, aber die Stadt gibt ja auch nicht irgendwie den Schutz, dass du sagst, ja, du bist jetzt Bürger von Magdeburg, dann raus. Aber du hattest die Chance, verstehst du? Du hast die Chance gehabt, in die Stadt zu gehen, aber dann auch dich zu bewähren. Und dann bist du ein freier Bürger geworden. Und aus diesem, das ist, was wir wieder brauchen. Wir brauchen wieder eine Stärkung des Bürgers. Das Wort Bürger übrigens auch. Viele sagen ja, hey, das hat so mit Bürgen zu tun. Und es ist nicht nur ein Ausdruck davon, ja, der Bürger, der muss halt letztens alles zahlen, irgendwie, was der Staat macht. Aber das ist nicht ganz richtig, sondern die Wortherkunft von Bürger ist die Burg. Die Burg. Oft sind Städte entstanden, weil zuerst mal eine Burg gebaut oder ein Kloster oder sowas und dann drumherum ist dann die Stadt gewachsen. Und die Burg ist ein Ausdruck von Souveränität, von Freiheit. Und der Bürger, der ist sozusagen, das ist ein souveräner Ausdruck. Du bist eben kein Leibeigener. Ein Leibeigener ist kein Bürger. Bürger heißt nicht Einwohner, ist nicht dasselbe. Ein Bürger ist auch ist ein rechtlicher Status und das hat einer zu tun mit Freiheit. Ja? Der Bürgherr, wenn du so willst. Ja? Und das ist, was in diesen Städten entstanden ist, was überhaupt in unserer europäischen deutschen Geschichte entstanden ist. Dieses stolze, selbstbewusste Bürgertum. Wir organisieren unser Leben. Wir müssen nicht darauf warten, dass es irgendwie der Fürstbischof für uns macht oder der Gottkönig. Wir machen es selbst. So sind unsere Städte dann auch richtig reich geworden. Und reich meine ich auch da eben nicht nur ein paar Leute, die dann ihre Kohle irgendwie offshore packen, was so Milliarden offshore packen und dann kaum ist eine Wirtschaftskrise und rufen in der Stadt Hilfe, Hilfe. Nein, damals haben die Leute dann ihren Reichtum auch wiederum in die Stadt gesteckt und wir sehen es heute noch. Ich habe eine ganz schöne Sendung drüber gemacht. Und jeder, der in alten deutschen Städten rumläuft, sieht diesen Reichtum davon. Wahnsinn, ey, krass. Das ist diese Idee, den Bürger zu stärken, den freien Bürger. Und dass wir selbst unser Zusammenleben organisieren. Und aus dieser Idee auch, wir müssen so eine historische Kontinuität mal sehen, aus der Idee, dass ein Bürger frei lebt. Daraus ist dann später auch in Zeiten der Aufklärung diese ganze deutsche Klassik rausgewachsen, was jetzt Philosophie angeht. Der deutsche Idealismus. Ey, was wir heute noch erleben, ich weiß, Philosophie langweilt manche Leute, aber wir müssen da viel mehr drauf schauen. Ja? Weil was wir heute erleben, so die Globalisierung, Agenda, Amerika und so, das ist ja auch das Ergebnis von einer gewissen Weltanschauung, Philosophie. In dem Fall halt diese aus England gewachsene Utilitarismus. Ich werde da mal länger drauf eingehen, heute nicht. Aber was ich nur hinweisen will, ist diese Ideen von deutschem Idealismus. Idealismus heißt, dass wir eine Idee haben, die ist davon ausgegangen, dass jeder einzelne Mensch einen Wert hat, ja, tatsächlich ein beseeltes Wesen ist. Diese Idee von Freiheit und das umzusetzen, aber eben in einer Gemeinschaft. Weil wir in Deutschland haben wir nicht wie in Amerika Wildnis, Freiheit, ja, da kannst du machen, was du willst. Nee, wir leben auf engem Raum. Es geht darum, die Freiheit des Bürgers in Harmonie zu bringen mit dem Gemeinwohl, mit dem Zusammenleben. Ja. Da sind wir Experten drin. Aber es ist so, weißt du, das ist unsere deutsche oder europäische Tradition, ganz im Gegensatz zu Amerika, dass wir diese Geschichte haben. Wir wissen, wie man Städte organisiert. Und es geht um das Bürgertum. Und daraus rausgewachsen ist dann später diese ganzen Sachen, Idealismus, Vernunft, Leute wie Immanuel Kant und bis hin zu Goethe und so weiter. Das ist rausgewachsen aus diesem selbstbewussten städtischen Bürgertum. Wir sind freie Bürger, wir machen das, wie wir machen, ja. Und das wäre so wichtig. Und vielleicht können wir das wiederum so als, wenn wir das wieder erkennen als unsere Stärken, dann können wir, glaube ich, auch die Probleme, die jetzt in unseren Städten sind und die noch in anderen Ländern viel größer sind, aber die auch schon in unseren Städten sind, können wir die vielleicht nehmen. Also können wir die vielleicht lösen. Und ich habe das schon so oft gesagt, so, es geht nicht, ey, wenn du hier geboren bist, mir ist es egal, woher dein Vater kommt, aber wenn du jetzt in irgendeiner Stadt hier lebst, jetzt geht es darum, dir mal klarzumachen, es ist deine Stadt. Weißt du, diesen Geist brauchen wir da. Einen konstruktiven Geist. Kreier doch Kultur, kreier Schönheit oder was auch immer deine Stärke ist, aber setz es für die Stadt ein, für die Gemeinschaft. Und so, das können wir. Das haben wir schon vorher geschafft. Und ich glaube, wir können es auch wieder schaffen. Ne? Noch so ein Begriff, weil ich habe es euch am Anfang angekündigt, Polizei. Ich habe gesagt, in Amerika will ich schon gar nicht mehr von Polizei reden. Ich nenne es einfach Law Enforcement. Zum einen, weil die so ganz viele verschiedene Organisationen haben und da gibt es vom Sheriff, der von den Leuten gewählt ist, bis zu irgendwelchen Bundesbehörden, die so völlig obskur sind, und Park Police und was nicht alles gibt. Ich rede von Law Enforcement. Weil Polizei, da steckt es nämlich auch noch drin in dem Wort. Was ist denn Polizei eigentlich? Das ist das alte Polis. Polis ist die Stadt. Das ist die öffentliche Sache. Und was es eigentlich geht bei Polizei Polis, ist das öffentliche Leben miteinander zu regeln. Versteht ihr, das ist ein positiver Begriff. Das ist ein positiver Begriff. Und tatsächlich, Polizeigewalt, also die Polizisten, man hat so viele Bilder gesehen, ne? Die eben nicht das Recht durchsetzen und nicht für den Frieden in ihrer Stadt einstehen, die sind für mich auch keine Polizei. Das ist nicht mehr Polis, weil Polis ist ein positiver Begriff. Aber es geht eben auch an all die Leute da draußen bei euch, die vielleicht selber Polizisten sind. Macht euch das bewusst, was Polis bedeutet. Du bist ein Vertreter für die Gemeinschaft, des Zusammenlebens, der Ordnung. Diesen Gedanken wieder viel mehr reinbringen, diesen Gedanken wieder viel mehr stärken. Und tatsächlich, das habe ich da in dieser Mittelalter-Sendung auch gesagt, wenn wir diesen Gedanken reinbringen, dann ist es für alle gut. Da ist nicht dieser Klassenunterschied wie in Amerika, sondern Polis, Bürger, Stadtrecht, Bürgerrecht, das kann jeder bekommen. Das ist egal, welchen Stand du angehörst oder was deine Eltern gemacht haben, sondern das ist etwas, was uns ganz, ganz stark gemacht hat. Und das können wir. Und vielleicht sollten wir in diese Richtung wieder gehen. Und ich habe jetzt auch kein komplettes Programm hier am Start, wo ich euch sagen kann, ja, lass uns so machen oder so. Es geht darum, erstmal sich wieder bewusst zu werden, wer wir sind und was unsere Stärke ist. Und ein Gedanken noch. 1989, ist noch nicht so lange her, als in Deutschland die DDR untergegangen ist. Da hatte man diese Idee der runden Tische. Und das war eine so hervorragende Idee. Weil was es da eigentlich ging, ist vielleicht ähnlich, wie es sich jetzt in Amerika abzeichnet. Ein Wandel der Ordnung. Versteht ihr? Es verändert sich was. Und das per se erstmal nicht schlecht, weil im Laufe der Geschichte sich immer was verändert. Aber wie konnte man diese alte Macht, die DDR, abwickeln, ohne dass es jetzt halt in den Städten Chaos gibt und Leute sich das Kloppen anfangen? Die alte Ordnung gegen die neue, das irgendwie, ja, wie es halt in Amerika ist, ey, lass uns den ganzen Stasi-Kram abbrennen und so. Wie konnte man das vermeiden? Da ist es auch wieder zum Vorschein gekommen, so diese Idee der Bürgerlichkeit. Versteht ihr? Bürger, ich weiß, das hat so ein negatives Wort heutzutage. Ich kenne es auch noch, als ich jung war, Bürger, das ging für mich nach Spießbürger und so. Aber jetzt erkenne ich, wir sind die Bürger. Verstehst du? Auch wenn du jetzt lange hast, ich bin ein Bürger. Selbstbewusst, frei, das ist die Idee dahinter. Dass wir Verantwortung übernehmen. Und das fand ich so großartig, 89 in der DDR, weißt du, dass man eben nicht das zulässt, dass auf der Straße Chaos ist. Gleichzeitig hat man aber kein Vertrauen mehr in den Staat und Volkspolizei, nee, bleib uns fern. Da war es die Idee der runden Tische. Jetzt setzen wir uns zusammen. Und zwar in jeder Stadt vor Ort. Es gab runde Tische in Leipzig, in Chemnitz, in Rostock und auch in den kleineren Städten so. Es geht nicht nur um die Metropolen. Das Ding wird nicht nur in Berlin entschieden. Es geht in den Städten, wo wir leben. Und das war so diese Idee 89, wie man diese DDR abwickelt, ohne dass es in Chaos geht. Die runden Tische. Und okay, es war nur ein kurzes Zeitfenster. Es ging nur ein paar Monate und danach wurden dann die runden Tische mehr und mehr auch verdrängt und abgelöst letztens von den herkömmlichen Machtspielchen und dann haben es wieder die alten Spiele übernommen. Egal, aber entscheidend ist schon mal in dieser Übergangsphase, in diesen paar Monaten, es war das Volk, es war dieser Gedanke von Bürgerlichkeit, hey, hier in unserer Stadt, wir hocken uns jetzt mal zusammen. Und zwar wirklich zusammen. Und lassen uns mal all die verschiedenen Vertreter, wir hocken uns an einen Tisch, die Vertreter der alten Ordnung, die Vertreter von denen, die eine Veränderung wollen, wir hocken uns zusammen und gucken, wie wir in unserer Stadt das organisieren. Und ich finde, davon kann man sich eine Scheibe abschneiden. Ich weiß nur, ob wir es genau wieder so machen können. Aber auf was ich appelliere ist, und vielleicht wäre das im Großen, könnte das dann vielleicht auch irgendwann Amerika kapieren. Aber wir müssen erstmal schauen, wie wir es bei uns machen. Und wir sollten nicht irgendwie Amerika als Vorbild nehmen, unsere Gesellschaft zu organisieren, sondern wir sollten uns eher darauf besinnen, auf unsere Stärken, was Europa, was Mitteleuropa, was Deutschland ausgemacht hat. Wie können wir auf engem Raum zusammenleben, wo zum einen doch der Einzelne frei ist, sich frei entfalten kann, seines Glückes Schmied sein kann, also die Tätigkeit aufnimmt, die ihm taugt, ohne dass ihm das die Obrigkeit sagt, ja, du bist jetzt hier Schuster, sondern dass du selbst entscheidest. Und also, dass wir diese Freiheit haben, dass wir aber gleichzeitig ein Gemeinwohl organisieren. Und das können wir. Das ist, was wir lange gemacht haben. Und diesen Geist sollten wir jetzt auch wieder reinbringen und da aus diesem Geist heraus Lösungen finden. Und ich biete euch jetzt nicht hier Lösungen, wir machen es so, sondern das muss dann eben gemeinsam entstehen. Und ich appelliere wirklich an alle, auch, dass wir uns nicht wieder in diese Ghetto-Aufteilungen treffen und dann jeder nur sein Kiez, das ist so ist wie in Los Angeles, wo die Leute gar nicht mehr miteinander reden, reden nur in unserem Kiez untereinander, sondern dass wir halt erkennen, diesen bürgerlichen Gedanken zu stärken. Und da sehe ich wirklich unsere Stärke. Und wie so oft in dieser Sendung ist, um was es geht, erkenn dich selbst. Du musst erstmal erkennen, wer bist du. Und dann erkenne ich, oh, das sind wir, da haben wir Stärke. Ja, komm, wir machen es so. Lass es uns nicht so machen wie in Amerika. Und Amerika, mir liegt es echt am Herzen. Ich mag Amerika gern, aber puh, man muss sich wirklich Sorgen machen, wohin die driften. Hey, puh, war das. Ist mittlerweile echt ein Mafia-Staat geworden. Ich weiß, bei uns sind auch viele ähnliche Mechanismen schon, weil eben diese Amerikanisierung auch hier stattfindet. Aber das ist eben vielleicht der Kern meiner Botschaft. Schauen wir auf uns selber und schöpfen da die Kraft raus. Und wir müssen es nicht so nachmachen wie in Amerika, sondern mit den Herausforderungen, die unsere Generation, vor allem auch die nächsten Generationen hat, wir müssen auf unsere Art und Weise damit umgehen. Ja? Und nicht irgendwelche Sozialexperimente nachmachen, die in Amerika schon gescheitert sind. Ja? Also dieses Stärken von dem Städtischen. Und was eben auch da ein Aspekt ist, nicht dieser Zentralismus, nicht die große hier Berlin oder Brüssel sollen steuern, sondern wir müssen in unseren Städten, da müssen wir anfangen. Ja? Und ich habe euch schon ganz oft dieses Modell gegeben, wie so eine Spirale. Weißt du, du fängst an bei dir selbst, da musst du mal schauen. Und dann die nächste Spirale ist wirklich dein direktes Umfeld, deine Familie, deine Freunde, die Leute, die du siehst. Das nächste dann, was ich, Arbeitgeber, Kollegen, Freunde, im Fußballverein, was ich. Und so drehst du weiter. Das nächste ist dann deine Nachbarschaft, dein Stadtteil, dein Kiez. Dann natürlich dann sich vernetzen, runder Tisch mit anderen runden Tischen. Wie machen wir es in unserer Stadt? Dann wiederum die Städte können sich auch wieder vernetzen. Wie machen wir es in unserem Land? Jetzt hier in Sachsen. Wie organisieren wir es in Sachsen? Wir müssen es in Sachsen nicht so machen wie in NRW. Die haben vielleicht, das sind vielleicht andere Bedingungen und so. Es ist immer, wie es halt braucht. Ja? Ähnlich wie es auch eine Corona-Geschichte gezeigt hat. Machst du auf unseren Style. Und dann halt so ist eine Spirale hochgehen. Aber es ist, der Kern ist eben, erstmal selber wahrnehmen. Wir sind frei, wir können uns untereinander organisieren. Ne? Wow, es ist wieder super lang geworden. Ich wollte eigentlich so viel anderes sagen. Aber das ist mir eigentlich mit am wichtigsten gewesen. Und ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was rausziehen. Und würde mich freuen, wenn ihr uns weiterhin unterstützt hier, auch in diesem besonderen Corona-Jahr 2020. Und ich hoffe, dass wie auch immer sich die Dinge entwickeln in Amerika oder auch bei uns in Europa, dass wir uns nicht mitreißen lassen von diesen Emotionen, sondern dass wir uns darauf besinnen, wer sind wir, was können wir und was macht uns eigentlich stark. Und dann eben uns gemeinsam organisieren und halt erkennen, jeder Mensch, der hier auf der Welt ist, der hat seinen Platz hier. Jeder ist ein Gotteskind. Jo, das soll es gewesen sein. Vielen Dank auch für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Ciao.